Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Alter, voll Surround-Action hier.
Namaste.
Namaste. Jetzt aber, bist du unter die Yoga-Jünger gegangen?
Immer schon gewesen.
Ja, klar.
Meditation, Akupunktur, voll mein Ding. Ja. Reinkarnation.
Würde ich ja gerne mal sehen.
Schon mein drittes Leben.
So ein Stimmungswechsel bei dir in die Richtung.
Regenwurm und Orangutan war ich schon gewesen. Jetzt Serbe.
Und was am besten bis jetzt?
Regenwurm war ganz gechillt, ja. Brauchst dir keine Sorgen machen. Kreuzt ein bisschen durch die Erde. Keine Probleme mit der Krankenversicherung oder irgendwas.
Sehr flexibel, was Partner angeht.
Ja, und körperlich auch sehr flexibel.
Na, ja, auf
allen Ebenen. Kannst in die andere Richtung, scheißegal.
Ja.
Ja. Jetzt ist das Leben schon ein bisschen komplexer geworden als Filmpodcaster.
Ja. Ja, kann ich mir vorstellen.
Wäre ich doch in Regenwurm geblieben.
Ja.
Ja, aber diese dumme Krähe. Hat's beendet.
Wobei ich mir das als Orang-Utan auch irgendwie cool vorstelle. Also abhängig von der Gegend, wo du bist, ne?
Ja, das stimmt. Das sind schon auch sehr gechillte Tiere eigentlich normalerweise, wenn er sie nicht reizt.
Ja.
Wenn die so in ihrem Habitat sind, sind das auch nicht gerade die aktivsten. Insofern, ich glaube, alle beiden Tiere, die ich genannt habe, schon so Brüder im Geiste.
Okay. Ja. So, und jetzt bist du ein Serbe. Passt das da mit rein? Konntest du irgendwas von der Mentalität übernehmen?
Bestimmt, ja. Die Mentalität eines Regenwurms. Wieder was gelernt hier.
Ja, weird. Okay.
Eine Mischung aus einem Regenwurm und einem Orangutan.
Mhm.
Oder wie wir in diesem Podcast wahrscheinlich sagen würden, Zworangutan.
Zworangutan, ja. Sehr schön.
Ja, machen wir mal ein kleines Völkchen wieder hier. Für die breite Masse und für die Schmarotzer unter euch, die uns nicht supporten, sondern eine Episode, die alle hören können. Völkchen, habe ich ein Tierkässchen wieder gefunden.
Ja, Völkchen, ich habe mich auch gerade, es klingt halt mehr nach kleinem Volk.
Ja, so ja, freundliches Völkchen, aber auch hier halt Verniedlichung von Folge.
Klingt trotzdem komisch, oder?
Es wird halt auch anders geschrieben, ich weiß nicht, ob das trotzdem als Tierkässchen gilt. Ob das wie bei unserem Episodentitel ist, dass es phonetisch und schriftlich gilt oder... Ist das dann kein Teekesselchen, wenn man es mit V schreibt, einmal und einmal mit F?
Ich bin da raus, was Teekesselchen angeht.
Kennst du die Regelung auch nicht? Ey.
Nee.
Tja, muss uns Dennis wohl wieder mal helfen.
Mhm.
Nachdem er uns nach dem letzten Aufruf tatsächlich auch darüber informiert hat, dass Tampons, wenn die original verpackt sind, kein Haltbarkeitsdatum haben.
Mhm.
Also der Frage ist er dann auch tatsächlich sofort nachgegangen.
Okay.
Und antwortet dann auch immer brav. Vielleicht kann er uns jetzt... die nächsten großen Fragen des Universums beantworten, nämlich, ist das ein Teekässchen, wenn der Anfangsbuchstabe sich unterscheidet?
Ja, er macht da gut seinen Azubi-Job. Liebe Grüße an Dennis.
Ja.
Den haben wir ja in ein paar Wochen auch wieder live vor Ort.
Ja.
Nutzen wir natürlich aus.
Richtig. Hat sich gut bewährt hier bei uns vom Mikrofon. Hat sich gut geschlagen. Wie ein großer war er, wie ein großer.
Mhm.
Und,
Professional. My middle name.
Absolut.
Ja.
Hätte doch der hier sein können danach.
Nix gut.
Aber war gut.
Hat funktioniert, auf jeden Fall.
Insofern kann Dennis jederzeit wiederkommen.
Ja.
Auch vom Mikrofon. Wenn ihr euch berufen fühlt da draußen, liebe Supporter oder so, mit uns eine Folge aufzunehmen, haben wir grundsätzlich auch nichts dagegen. Also gerne mal ein Casting-Video reinschicken, so 10 Minuten mal eine Rezension machen, so einen Monolog und dann hören wir uns das mal an und sagen, ja, angenehme Stimme.
Machen wir das jetzt mit E-Castings, geil.
Müssen natürlich, also es sollten so ein paar Dreher in den Sätzen drin sein und so ein paar Sprachfehler oder irgendwelche Fehler bei irgendwelchen Worten, weil ansonsten...
Ja, ja, also ganz ohne Macke geht das nicht.
Nee, und ich will ja nicht in den Schatten gestellt werden von denen. Ich will ja nicht einen Gast holen, der dann auf einmal... die Sätze korrekt formuliert im Gegensatz zu mir und dann bin ich hier so der Karl Arsch. Also das muss ja dann schon.
Stimmt.
Das müssen wir dann schon verteilen hier, die Marke.
Mhm. Ja, dürfte sich finden. Also
denke auch, ja.
Bisher immer gut hinbekommen.
Haben wir genug Proleten da draußen, die uns zuhören. Insofern werden wohl ein paar dabei sein.
Ja.
Keinen Satz geradeaus formulieren können. Die brauchen wir, genau die brauchen wir.
Die holen wir am liebsten ran, ja. Apropos, letzte Folge, Alessandro.
Ja, noch so einer.
Ja, siehste. Aber nee, wir wollten erwähnen, was es in der letzten Supporter-Episode gab.
Das stimmt.
Ja. Ich habe endlich Weekend at Bernie's gesehen.
Endlich hat er den gesehen.
Endlich. About time.
Und hat ihn mies abgestraft, punktemäßig.
Ach, komm.
Ja, komm. Tat schon ein bisschen weh.
Also.
Wir wollen ja nicht spoilern, aber.
Ey, wenn das schon weh tut, ich habe den Fehler gemacht und mir heute Morgen angeguckt, was Alessandro zu Everything Everywhere All at Once gesagt hat.
Okay, das habe ich nicht gehört.
Also, boah, das tat weh.
Ach so?
Ja.
Aber du bist ja schon bei 9 Punkten bist du beleidigt, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wieder einer von denen ist.
Der ist drunter.
Der ist noch drunter.
Okay. Ja. Mhm. Und unterm Strich findet er 2/3 des Films langweilig.
2/3 des Films findet er langweilig?
Ja. Und das finde ich echt eine Leistung. Also das hätte ich vielleicht einem Hoffi zugetraut oder so. Aber Alter, nee, jetzt mal ohne Scheiß, wie kannst du denn, also ausgerechnet dieses
eher so
Attribut
den, eher so
mit
den
dem Film,
den Bodensatz der Podcaster, der ihm so einfällt. So. Wer ist noch unter Alessandro? Hoffi.
Nee,
kann sich auch mal persönlich werden, der kommt noch diesen Monat.
Er hat überhaupt nichts mit meiner Meinung zu den Herren zu tun.
Hätte ich vielleicht Hoffi zugetraut, voll ohne Wertung. Aber doch nicht Alessandro.
Nein, weil ausgerechnet dieses Attribut mit dem Film in Verbindung zu bringen, Alter, langweilig. Also Everything Everywhere All at Once, du kannst das ja verwirrend finden oder irgendwie nicht
too
deins.
Much oder ja. Wirr, ja, klar.
Aber fucking langweilig?
Ja, langweilig ist wirklich ein seltsames Attribut für den Film.
Ja. Und das Geile ist, da findet er 2/3 des Films langweilig und am Ende ist er trotzdem bei 7,5 Punkten.
Okay.
No.
Und Spoiler.
Und das tat halt ein bisschen weh.
Und Hakan?
Der fand ihn gut.
Hakan fand ihn gut. Mhm. Diesmal hat er die Fahne hochgehalten.
Ja. Und irgendwie hat es jetzt der Film in Rekordzeit geschafft, eben bei mir so einen Stellenwert zu erreichen, dass ich das schon fast persönlich nehme, wenn irgendjemand diesen Film nicht genial findet.
Ja, das ist ja öfter so bei Herzfilmen, dass man das persönlich nimmt, wenn man die dann abstraft. Deswegen bist du ja schon bei 9 Punkten, bist du teilweise beleidigt. Wenn
das ja, aber das, eben, das ging bei dem jetzt echt schnell.
Ich war ja Hakan, bei Hakan war ich auch neulich entsetzt, weil ich verstehe nicht, wie man Pulp Fiction nicht die volle Punktzahl geben kann. Das ist für mich.
Verstehe ich genauso wenig.
Das ist für mich ein perfekter Film. Das ist einer von Tarantinos größten Filmen und
ja, also auch einer der größten in der Filmgeschichte.
Auf jeden Fall, da gibt es nichts auszusetzen. Also, insofern da irgendwie 3,5 oder so, oder finde ich halt komisch.
Ach echt? Und Hakan
mag. Nee, weiß ich jetzt nicht, wie viel er nicht. Auf jeden Fall nicht volle Punktzahl. Also schon so, dass ich entsetzt war. Das weiß ich noch nicht, aber ich weiß nicht, wie viel. Die haben den neulich mal besprochen bei sich.
Okay.
Ja, da bin ich dann auch so, dass ich denke, boah, da gibt's für mich gar keine Diskussion.
Ja, hart.
Aber so ist das. Das ist manchmal subjektiv. Ja.
Also, wenn ihr mal solch skandalöse Dinge hören wollt, dann müsst ihr bei Wir quatschen über Filme reinhören.
Naja, das hatten wir hier auch schon, kommt schon wieder. Liebe Grüße, skandalöse Punktebewertung.
Ja, natürlich. Aber hier sind die Leute ja, wenn sie das hören. Also, an uns brauchen wir ja nicht verweisen, oder?
Ach so, meinst du.
Ich wollte jetzt einfach nochmal liebe Grüße an Hakan und Alessandro rausschicken und empfehlen, dass man eben auch da reinhören kann.
Kann man durchaus,
ja. Und auch natürlich bei Yahi-Filme.
Da auch, ja. Wenn ihr euch mal richtig aufregen wollt, dann hört ihr diese beiden Podcasts rein.
Ja, genau. Ja, wenn das hier noch nicht aufregend genug war.
Ja, und den zweiten holen wir natürlich in der neuen Konstellation jetzt. Mit dem neuen Wingman, Hermann, der jetzt für Jan eingesprungen ist, weil Jan gönnt sich eine Auszeit.
Herman the German.
Herman the German, ja. Der war auch wieder bei Kino Plus hier. Wir haben ja die ganzen Kino Plus Gäste, habe ich gesehen, letzte Woche.
Wie, Hermann war bei Kino Plus?
Hermann saß auch bei Kino Plus, ja. Der hat ja so ein hatte so ein YouTube-Format und da haben sie ihn mal rangeholt. Videohütte hieß es, glaube ich.
Aha. Wusste ich nicht, okay.
Und
ja, mit Kino Plus befasse ich mich wenig, bis gar nicht.
Ja, wir haben so ähnliche Gastwahl.
Mhm.
Tom schon da gewesen. Und die Filmfressen waren da. Jetzt kommt Hermann, der saß auch schon da.
Mhm.
Tja.
Ja, cool.
Ja, und die Jungs werden wir dann natürlich auch ranholen. Dietz und Hoffi sind natürlich auch dabei, so die alten Schergen.
Mhm.
Und wer war die neue große Konstellation, Runde, dass Hermann gleich weiß, wo es lang geht. Ja, wer die Typen eigentlich sind, die laufen in den Podcast, deren Podcast beleidigt. Insofern muss er die ja mal kennenlernen.
Ach, ich glaube, das schenkt sich nichts, oder? Ich meine, wir werden da doch auch das ein oder andere Mal erwähnt.
Ja, aber der kennt uns ja noch nicht. Der ist ja noch frisch, verstehst du?
Also.
Jetzt hört er ja rein so und denkt so, ja, okay, ich bin mal bei den Jungs und wundert sich, warum wir über Hoffi bashen. Mhm.
Ach so, okay.
Deswegen muss man ja mal live irgendwie den einführen in die Kunst der Liebe.
Okay, das kann ja was werden. Dann willst du den gleich mit der vollen Bandbreite konfrontieren.
Du bist dann eher so, erstmal 3 Episoden in Sicherheit wiegen oder
ja,
was,
natürlich,
bevor man beleidigt.
Dann kommt's
und dann von hinten der Messer
steht. Richtig, kommt's richtig schön von Latz geknallt.
Zum Klassen vorbeigehen, so dass man nicht mal merkt, dass was ist.
Ja, genau.
Ich habe hier irgendwas, keine Ahnung, mich hat hier irgendwas gestochen.
Kurz geschenkt.
Ja, so einer, ja. So einer bist du.
Ja.
Ich bin dann schon so hier. Direkt frontal.
Mhm. Komm her, was willst du? Ja, okay.
Naja, was sollen wir jetzt da verstellen? So, machen wir jetzt nicht auf Selbst beim ersten Date machen wir doch nicht auf jetzt hier, wir sind die krassen Gentlemen und.
Nö. Ach, das ist ja auch, also wie willst du das auch verkaufen? Ich brauche ja nur hier reinhören.
Ja, nach vier Episoden brauchen wir sowieso nichts mehr zu verkaufen, also.
Ja.
Das ist zu spät. Der Zug ist abgefahren, dass wir hier auf.
Denke ich auch. Also Image-Politur, das wird nichts mehr.
Nee. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr auf eloquente, geile Typen machen.
Ja.
Cool.
Passt so ein bisschen zu unserem ersten Film. Das ist ja schon auch so ein bisschen was für die intellektuelle Fraktion.
Ja.
Oder?
Wollte gerade sagen, ich meine, jetzt wiederum beim ersten Film könnte man meinen, wir wären eloquente, krasse Typen.
Siehste, alles Schall und Rauch.
Die Arthouse-Fraktion.
Ja.
Dabei hätten wir uns das niemals freiwillig angeguckt, denn das ist natürlich ein Auftragsfilm von einem unserer Supporter. Nein, natürlich nicht.
Ja, das ist jetzt wieder der größte Witz, ey. Als ich dann den Film geguckt habe, habe ich festgestellt, ich habe doch schon mehr gesehen von dem Film, als ich dachte.
Ach so?
Ja, ich kannte den fast vollständig.
Okay, ja, genau. Du warst ja irgendwie so, du hattest ja nur so Bruchstücke im.
Ja, das ist einer von denen, die ich, glaube ich, auf Arte mal gesehen habe.
Mhm.
Und da aber halt nicht von Anfang an und dann aber den Rest des Films geguckt. Also, ja. Zieht einen schon rein, wenn man da reinskippt.
Das ist ganz witzig, weil ich habe den Film noch nie gesehen, aber es war immer so ein Synonym für, wenn wir damals mit unserer Kinogang im Kino waren, so weißt du, und einer rausgekommen ist und wir haben Predator Upgrade zum Beispiel gesehen. Mhm. Und einer meinte, was war denn das für ein Schrottfilm und so weiter hin und her. Und dann war einer von uns immer, der gesagt hat, kann ja nicht immer drei Farben blau sein.
Ach, okay.
So drei Farben blau war immer das Synonym von wegen, ja, du und deiner, hier, du Filmhistoriker, du Fatzke, du kannst nicht immer hier irgendwie diese Arthouse-Filme gucken, es muss auch mal Berieselung sein, da muss auch mal ein Popcorn-Film sein, da muss auch mal ballern, so weißt du. Und da haben wir immer drei Farben blau genannt, das war immer so dieses.
Repräsentativ für Arthouse.
Für Arthouse, so mach du mal, guck du mal deine Kunstfilme, so weißt du, wenn dir das nicht gefällt.
So wie der englische Patient irgendwie auch repräsentativ für lange Schnulzen.
Zum Beispiel,
ist, ja.
Zum Beispiel, genau.
Anspruchsvoll. Sage ich halt auch ungesehen, ne? Ich habe den englischen Patient ja noch nie gesehen.
Oh, siehst du. Da habe ich mal einen gesehen, den du nicht kennst.
Ja.
Den kenne ich ja.
Es gibt ja eine ganze Folge bei Seinfeld, wo es um den englischen Patient geht und die Figur von Julia Louis-Dreyfus, die dann den nicht sehen will. Weil sie halt nur Schlechtes gehört hat und schon ahnt, dass das inhaltlich überhaupt nicht ist. Und dann wird sie aber so ein bisschen genötigt, dass sie sich den angucken muss und leidet im Kino halt ohne Ende.
Alter, wer war denn da die weibliche Hauptrolle bei Der englische Patient? War das nicht Madame?
Binoche?
Ja.
Das kann sehr gut sein.
Weil dann hätten wir jetzt wirklich eine krasse Brücke gemacht.
Ja.
Juliette Binoche, die weibliche Hauptrolle. Ja, neben Ralph Fiennes. Siehst du, hatte ich doch noch im Kopf.
Mensch.
Wie krass. Auch noch die gleiche.
Ja, sehr schön.
Die gleiche Hauptdarstellerin. Ja, ich hatte natürlich ein komplett falsches Bild. Ich dachte, mich erwartet hier eine Romanze.
Ach so.
Tatsächlich dachte ich, das wäre so halt eine anspruchsvolle Beziehungsgeschichte.
Ja, ist es irgendwo auch?
Ja, ist es mitunter.
Wo ich ja verwirrt war jetzt bei der Recherche und bei dem ganzen Rausschreiben vom IMDb-Gedöns, dass im Genre hier Mystery mit drin steht.
Mystery.
Was ist an diesem Film Mystery?
Vielleicht die Stimmung.
Mhm. Ja.
Diese Mäuseszene und so.
Okay.
Weiß ich nicht, vielleicht das.
Na gut.
Na gut, ich gucke mir die Genres ja schon lange nicht an, insofern.
Mhm.
Kein Plan. Also jedenfalls schönen Gruß an Lukas. Der hat sich nämlich die komplette Drei-Farben-Trilogie verdient. Einmal beim Oscar-Tippspiel hat er gepunktet. Dann hat er noch beim Punkteraten einmal gepunktet und dann ist er noch Auftragssupporter. So geht das.
Mhm.
Und dann kann er uns einfach mal so eine ganze Filmtrilogie hier diktieren.
Ja, finde ich ja cool.
Finde ich auch super. Und jetzt haben wir mit dem ersten Teil angefangen. Ich meine, mir kommt sowieso gelegen, weil auch dieser Film ist natürlich auf der Schneiderliste drauf.
Natürlich.
Also früher oder später hätte ich den abhaken müssen. Und jetzt reden wir über Drei Farben Blau, über den ersten Teil. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also hängen die Charaktere in den anderen Teilen, weißt du das, ob die dann übernommen werden
es
oder
ist
das eine komplett neue Geschichte? Oder?
Es ist immer eine komplett neue Geschichte, aber es gibt Überschneidung.
Es gibt Überschneidung, ist aber eine komplett neue Geschichte.
Ja, das ist zum Beispiel hier ja einen kurzen Auftritt von Julie Delpy.
Ja, und die ist irgendwann mal Zentrum.
Die spielt dann im zweiten Teil eine größere Rolle, meine ich. Ich weiß, den habe ich aber gar nicht gesehen, da weiß ich jetzt nicht.
Ah ja, okay.
Wie es da aussieht, nur eben, also solche Überschneidungen gibt's.
Ja, interessanterweise glaube ich auch, dass die ersten beiden auf der Schneiderliste sind und der dritte wiederum nicht.
Ah ja?
Glaube ja.
Das ist ja abgefahren.
Weil ich habe ja alles auf der Schneiderliste auf meiner Watchlist gepackt bei Letterboxd und habe den extra geguckt und beim dritten, den habe ich zum Beispiel nicht auf der Watchlist, deswegen bin ich der Meinung, der ist wahrscheinlich dann nicht auf der Schneiderliste. Okay. Kann mich aber auch täuschen, also.
Aha, interessant. Ja, vom Regisseur, den wir neulich erst hatten, weil wir über einen kurzen Film übers Töten gesprochen haben.
Mhm.
Krzysztof Kieslowski.
Ja. Da will Lukas offensichtlich die Filmografie schließen, weil auch die zwei Leben der Veronika ist ja von ihm.
Ja.
Den haben wir ja nächsten Monat als Auftragsfilm.
Der ist unmittelbar vor dieser Trilogie entstanden, richtig?
Glaube ja, von der Chronologie her.
Meine, es war in, ja, genau, in die Richtung. Aber da hat er schon auch echt eine ganze Menge gemacht, 43 Credits. Mhm. Und hat das hier auch geschrieben, allerdings in Zusammenarbeit mit einigen Autoren. Aber ein paar Leute beteiligt.
Ja, haben noch zwei andere mitgewirkt.
Nee, 5 insgesamt.
5?
Oder?
Also, ja. Ich habe hier Christoph Kieslowski plus Christoph Piesewicz und Agnieszka Holland.
Ja, dann kommen noch zwei, wenn du noch raufklickst.
Ach echt, ja? Ja, ja. Sind noch welche dazugekommen. Okay.
Hast du das, machst du das nie? Weil das ist ja manchmal wirklich...
Das sieht man ja normalerweise. Also wenn... Nee. Du siehst ja normalerweise, dass es weitergeht und so, dann klicke ich auf...
Ach, du meinst, wenn weiter. Da 3 Punkte sind oder so?
Ja, sowas.
Ja, aber manchmal ist ja genau so ausgefüllt, dass dann eben, dass es für diese 3 Punkte nicht mehr reicht und dann... Ach so, das so jetzt in diesem Fall, ja, da kommen noch 2 weitere Namen.
Das habe ich nicht gecheckt, okay.
Aber alles polnische Namen und zum Teil heißt es auch nur so Story Collaborator oder so. Mhm. Und witzigerweise ist der eine auch ein recht großer DOP, das muss ich jetzt nochmal nachgucken.
Da gab es ja einige große polnische DOPs in der Filmgeschichte.
Ja, ja, eben. Und finde ich aber interessant, dass der hier an der Story mitgewirkt hat. Geil, dass ich mir nicht rausgeschrieben habe, aber ich habe irgendwie nicht geahnt, dass wir da landen. So, warte mal. Slavomir Ichak. Mhm. Scenario Collaborator, genau. Also neben Agnieszka Holland und ihm waren es dann noch Edward Zebrowski. Ja, genau, Slavomir Ichak, DOP von Black Hawk Down, dafür Oscar nominiert.
Oh.
Und Gattaca und Proof of Life und so, also der große Hollywood-Filme. Ja, anscheinend Ridley Scott auch gerne mit Ridley Scott zusammengearbeitet. Und ich meine, dass dieser Edward Zborowski auch DOP war? Nee. Aber auch Regisseur. Aber der zum Beispiel auch bei allen 3 Farben war der Scenario Collaborator, was auch immer das bedeutet. Mhm. Ja, deswegen einige Autoren beteiligt hier. Und das war wahrscheinlich der Durchbruch, oder? Von Juliette Binoche.
Denke auch. Also die hatten.
Zumindest mal international.
Naja, die hat dann eine ziemliche Serie gelegt danach in den 90ern. Und ist dem Arthouse-Publikum durchaus dann vertraut gewesen. Fräulein Millers Gespür für Schnee und so hatte ich ja hier schon so ein paar andere Filme. Mhm. Also die war gut. Die war gut unterwegs.
Ja. Und dann haben wir auch noch ein paar andere große Namen hier. Aber wie sollen wir es aufziehen? Sollen wir erstmal die Handlung erzählen?
Mach das gern.
Okay. Also Juliette Binoche spielt Julie. Und die ist verheiratet mit einem Komponisten und die haben eine kleine Tochter. Und die haben zu Beginn des Films...
Nicht lange.
Ja. Zu Beginn des Films haben die dann nämlich einen tragischen Autounfall, wo ihr Mann und die kleine Tochter ums Leben kommen. Jetzt ist ihre erste Reaktion... auf diesen Umstand ist, sich von allen Leuten und Beziehungen zurückzuziehen, kapselt sich komplett ab, schließt sich in ihre Wohnung ein und versucht, diesen Schmerz irgendwie zu unterdrücken. Da sie aber in Paris lebt und das eine ziemlich beliebte Stadt ist und ihr Mann ein sehr prominenter Typ war und da eine Menge Leute dranhängen, kann die diesen Zustand nicht lange aufrechterhalten und ist dann halt zwangsläufig irgendwie anderen Kontakten ausgesetzt und trifft so Olivier, das ist ein alter Freund, der so eine heimliche Liebe für sie hegt und der ja ist dann vielleicht so der Schlüssel, um sie wieder zurück in die Realität zu holen. Ich glaube, so viel kann man da erzählen, weil es geht um das, oder vielleicht noch so viel, es geht auch eben ein bisschen um das Schaffen von ihrem Mann, weil der, wie gesagt, sehr renommierter Komponist war und es in der Handlung aber so aufgezogen ist, dass man meinen könnte, dass sie auch einen großen Teil komponiert hat, weil sie eben nach seinem Tod auch noch mit Kompositionen von ihm beschäftigt ist und da selber ein bisschen rumexperimentiert und das eben aber auch in Kooperation mit Olivier.
Also aber auch nie offiziell. Also sie wird ja von der Journalistin auch gefragt, ob es denn stimmt, dass sie die Stücke geschrieben hat, ja. Und so. Und sie sagt dazu nichts. Also das heißt,
ja, genau.
Jemand stand halt immer im Rampenlicht dafür.
Und da gibt's eine Journalistin, die so ein bisschen in diese Richtung denkt, aber erstmal vorgibt, nur über ihn schreiben zu wollen. Hélène Vincent spielt die. Und was ich recht interessant fand, dass dann aus den Trailer-Facts hervorging, dass im Ursprung die Geschichte rund um sie aufgezogen war, dass sie eigentlich im Fokus der Geschichte stehen sollte und sich das erst, also das finde ich wiederum ein bisschen dubios. Ich glaube, das war der DOP, der das gesagt hat. Oder war es einer der Autoren? Wie auch immer, dass das erst im Schnitt entstanden ist, die Idee. Und das den Film dann so aufzulösen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass du, also dann haben die zu mehreren Figuren so viele Details gedreht, dass du im Prinzip diesen Film um jeden hättest schneiden können oder was? Weil wenn Julie am Anfang eigentlich nur Nebenfigur war, wieso gibt's dann das ganze Material? Weißt du? Also
war wohl ein 3,5-Stunden-Film offensichtlich.
Nein, das wird nicht reichen, weil du müsst ja dann die ganzen anderen, du müsst ja mit Olivier und sonstigen Figuren hier auch noch, Sandrine und so, müsst ihr wahrscheinlich mit jeder Figur gemacht
haben. Die Putzfrau oder die Haushälterin.
Ja. Nee, aber weißt du, ich meine, also ja, allein für die Planung und für den Dreh und so, was kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wie auch immer, das ist einer der Trivia-Facts. Und diese Journalistin, die ist jetzt eben eine Nebenfigur und kontaktiert Julie aber immer wieder, um diese Geschichte schreiben zu können. Und ja, die hat die Vermutung, dass sie eben mal mindestens mitkomponiert hat, unter Umständen sogar alles für ihn gemacht hat und er aber so das Gesicht für die Öffentlichkeit war. Mhm. Na, und ich glaube, wichtig noch, sowieso bei dieser ganzen Trilogie ist, dass diese, dass drei Farben deswegen, wegen der französischen Flagge, deswegen blau, weiß, rot, auch die Reihenfolge, wie es auf der Flagge zu sehen ist, und das ist sinnbildlich für das französische Motto Liberté, Égalité, Fraternité. Und so geht's auch chronologisch in den Filmen jeweils um das jeweilige Motto. Heißt, hier steht Freiheit halt ganz groß drüber und ist thematisch das Ding im Film. Insofern kann man, also ist das, glaube ich, so zu verstehen, dass es hier drum geht, dass sie jetzt durch diesen Tod eben plötzlich frei ist von ihrer Ehe. Wobei man kann das auch anders verstehen, dass sie durch diese Trauer eben immer noch voll gebunden ist an ihr früheres Leben und davon irgendwie freikommen muss. Also kann man in verschiedene Richtungen verstehen. Mhm. Aber ich glaube eben, der Film greift viel in die Richtung auf, weil so durch gewisse Dinge, die hier passieren, ja auch immer deutlicher wird, dass du nie komplett frei bist von dem, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ja klar, ich meine, sie versucht ja alle Brücken niederzubrennen hinter ihr und will nichts mehr haben um sich rum, was sie irgendwie an ihr altes Leben erinnert, aber es ist natürlich schwierig, dann die Tat umzusetzen, auf Dauer. Weil sie dann aufgesucht wird von bestimmten Leuten, weil sie in gewisser Weise prominent war, weil natürlich im Fernsehen auch die Beerdigung von dem Mann zu sehen ist und immer wieder auch aufgegriffen wird, so in den Nachrichten und in den Interviews, ja, was seine Stücke angeht, weil er halt so ein bekannter Komponist war und so. Und ja, insofern ist das nicht so leicht mit dem Neuanfang.
Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Also gerade dieses Ding, ab wann bist du wirklich frei von einer vergangenen Beziehung? Unabhängig davon, ob das durch Tod oder Trennung oder sonst wie passiert.
Ja, also wie die Beziehung beendet wurde, spielt vielleicht schon mit rein, wie leicht das ist, diese Freiheit wieder neu zu erlangen. Also es ist schon ein Unterschied, wenn man da rausgerissen wird oder wenn das zum Beispiel eine Entwicklung ist oder wenn du da freiwillig zum Beispiel raus willst, geht das sicher schneller, als wenn du jetzt vor vollendeter Tatsachen gestellt wirst.
Ohne was zu spoilern, das, was sie gegen Ende des Films oder ab der Mitte des Films, womit sie da konfrontiert wird, dass diesen Umstand hätte es auch gegeben, wenn die sich einfach nur getrennt hätten.
Ja, das stimmt.
Weißt du, also diese fehlende Freiheit oder das Ding, was sie da auf ewig verbinden wird, das hätte es auch unabhängig vom Tod gegeben. Und das finde ich halt ein echt spannendes Thema. Mhm. Dieses, was bleibt zurück und inwiefern prägt dich das und kannst du das überhaupt jemals komplett ablegen? Deswegen, also auch was diesen Begriff Freiheit angeht, so, das finde ich echt cool.
Ja, ist spannend.
Ja, spannend. Also jetzt auf einen Film bezogen, also das Thema, ja.
Jetzt meine ich nicht den Film spannend, sondern ich meine, dass die Thematik spannend ist und darüber zu diskutieren, definitiv.
Ja.
Sie ist halt auch, Juliette Binoche ist richtig gut, finde ich. Das ist eine krasse Schauspielerin, muss man ihr lassen.
Aber es ist natürlich auch eine geile Rolle, weil die erste Reaktion, man würde ja erwarten, dass Trauer halt angemessen ist, aber das gibt's ja sehr viele Filme, die das Thema Trauer thematisieren und wie man da unterschiedlich durchkommt.
Ist eher wütend am Anfang.
Ja, und wir sind hier eben so ein bisschen entfernt von diesem klassischen Fünf-Schritte-Modell, wie es in den meisten amerikanischen Filmen gefahren wird. So, deswegen, also Verdrängung findet bei ihr quasi gar nicht statt. Also höchstens halt in Form von dieser Abkapselung, aber es ist das Spannende hier ist ja, inwiefern sie diese Trauer überhaupt zulässt.
Ja.
Na, deswegen schon Verdrängung, aber eben mehr Unterdrückung, finde ich. Und also da, wie der Film endet, ist, was diesen Weg angeht, ja auch ganz, ganz cool eigentlich.
Finde ich auch im Krankenhaus recht spannend, die Szenen, wo sie halt aufwacht und dann erfährt, was passiert ist und wie sie dann reagiert. Weißt du, so in erster Instanz will sie sich dann umbringen und dann hat sie diese Pillen im Mund und sagt so, nee, das ist offensichtlich auch nicht das, was ich will, scheiß drauf.
Mhm.
Spuckt dann wieder alles aus.
Ja, auch das wieder, finde ich, im Hinblick auf Freiheit super interessant.
Mhm.
Weil das wäre ja, also ist wahrscheinlich aus der Sicht von vielen Menschen so die ultimative Freiheit.
Mhm.
Den Tod zu wählen in dem Moment, ja, könnte man natürlich erst recht verstehen, dass wenn du dazu geführt wirst, ist das natürlich so das komplette Gegenteil von frei, aber ja, wie auch immer, finde ich ziemlich spannend aufgezogen, mit dem Thema Freiheit in so einem Kontext zu agieren.
Mhm. Aber finde es auch spannend.
Ja.
Ja, meine ich doch.
Ja.
Mhm.
Und wie hat dir das gefallen?
Ja, es hat unbequemes, recht trostloses Arthouse-Kino und ich mag das ja. Das ist ja nicht für jedermann so ein Film, wo man sagen würde, hier hätte jeder Spaß dran, in Anführungszeichen.
Mhm.
Aber auch wenn hier natürlich viel polnische Beteiligung war, und wir haben einen polnischen Regisseur, der das Ganze inszeniert hat und polnische Drehbuchautoren, atmet der für mich so dieses französische Kino aus jeder Pore.
Ja, ja.
Weil für mich kann niemand Elend und große Gefühle halt so inszenieren wie die Franzosen. Das ist halt für mich so dieses Ur-Arthouse-Kino, wo zum Beispiel die Haushälterin in dieser Kammer da weint, weißt du, und sie geht dazu hin und sagt, ja, warum weinst du denn? Und die Haushälterin sagt dazu ihr so, ja, weil du es nicht tust.
Mhm.
Weißt du, das ist halt so ein Dialog, so, der ist für mich so typisch französisches Kino, so, weißt du.
Mhm.
Und irgendwie dieses große Gefühle, aber trotzdem alles sehr trostlos und aber auch super interessant beobachtet und halt so aus dem Leben gegriffen, so kleine Momente. Und ich mag das ja, ich fand den gut, wenn auch sicher nicht der angenehmste Film, den man sich jetzt reinziehen sollte, auch wenn er nicht besonders lang ist. Ist das schon kein gute Laune-Kino.
Aber das ist ja nichts, was du kritisierst.
Nee, das ist keine Kritik per se, aber es gibt ja auch Leute, die in einer bestimmten Verfassung oder einer bestimmten Laune sein müssen, um Filme zu gucken.
Mhm.
Bei Drei Farben Blau wüsste ich jetzt nicht, in welcher Laune man sein sollte, um jetzt Bock auf diesen Film zu haben. Ich glaube, man sollte hier grundsätzlich offen sein für, ich will jetzt nicht sagen Elendsporn, so weit geht's nicht, aber schon, hier gibt's wenig Lichtblicke.
Ja. Ja, gut, also dass das jetzt kein Film ist, wenn du gerade eine ähnliche Situation durchlebt hast, dass du dir dann so einen Film anguckst, ist, glaube ich,
ja,
offensichtlich.
Aber hat man auch, glaube ich, so ein kleines rotes Tuch, wenn man den Regisseur kennt. Also gerade ein kurzer Film über das Töten und so, und wenn man so seine anderen Werke gesehen hat, weiß man, das ist jetzt nicht der Partyfilm, den man so laufen lässt, wenn man irgendwie eine Cocktailparty schmeißt.
Nee, klar nicht. Ja.
Ja,
ja, geht 94 Minuten.
Mhm. Und eine Besetzung fand ich interessant.
Ja.
Emanuelle Riva war noch dabei. Mhm. Die spielt die Mutter von Juliette Binoche.
Ja.
Das ist die Dame aus Hiroshima, Mon Amour.
Mhm.
Dann noch in jungen Jahren, die haben wir auch nochmal gesehen. Ja, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
Viel nee, alles gut. Wir haben zur Besetzung sonst eh noch nicht viel gesagt. Ich habe Julie Delpy kurz erwähnt. Benoît Regent ist schon, glaube ich, in Frankreich auf jeden Fall auch ein Begriff. Und Florence Pernell würde ich noch erwähnen.
Mhm.
Ansonsten haben wir alle erwähnt.
Das ist schon auch interessant, wie sie dann so die Zügel selbst in die Hand nimmt, wie sie sagt, so, ja, du bist doch verliebt in mich, oder? Und der Typ sagt halt, ja, schon lange und so.
Mhm.
Sie sagt, ja, alles klar, gut, dann komm her, weißt du? Und dann macht sie nochmal, dann hat sie mit ihm halt nochmal Sex am Anfang des Films, bevor sie sich dann komplett irgendwie verabschiedet, bevor sie dann so, weißt du, sie geht dann aus dem Haus raus und so weiter, sammelt so ihr Hab und Gut und bricht dann so komplett alle Brücken ab. So, das finde ich schon, finde ich schon auch einen geilen Moment. So, also das ist schon nicht schlecht.
Hat dir irgendwas nicht gefallen oder gibt es irgendwas, was du kritisieren würdest?
Nö. Nee. Ich fand es auch super interessant, dass diese besagte blaue Farbe natürlich in dem Film eine Rolle spielt.
Mhm.
Dass sie ja oft auch in diesem Schwimmbecken taucht und da dann
die Lampe.
Genau, die Lampe, dass sie da ihren Tränen halt freien Lauf lässt. Und ich meine, wenn sie diese Noten zum Beispiel arbeitet, ist auch mit einem blauen Stift, so eine Sache, weißt du, wo es dann direkt um ein Stück geht.
Ja.
Also die Farbe blau taucht immer wieder auf, wenn man aufmerksam ist. Und wenn man das natürlich aus dem Titel weiß, dann achtet man natürlich auf sowas.
Klar.
Und haben die auch gut gemacht. Ich habe die jetzt mit Gel gemacht oder so, oder? Habe ich gelesen.
Was?
Dass die auf den Film irgendwie so mit so einem Gel die für teilweise bläuliche Farbe gesorgt
haben. Ach so, haben. Ja. Dass sie den Film tatsächlich damit präpariert haben.
Ja, ja.
Hm.
Um da diesen Stich irgendwie hinzukriegen.
Ja.
Auch abgefahren.
Was ich als Stilmittel ganz cool fand, weil ich das in der Form tatsächlich in keinem anderen Film bisher gesehen habe, diese Abblenden mitten im Take. Also, und zwar nicht, um als Übergang zu dienen, sondern es blendet ab, die Musik setzt auch aus, dann ist eine Sekunde irgendwie schwarz und dann machst du an der gleichen Stelle weiter.
Ja.
Und manchmal setzt die Musik wieder ein oder nicht, das hat eben mit ihrer Stimmung auch zu tun. So ein bisschen ihre POV irgendwie, finde ich. Und also ich verstehe das halt auch so als dieses unterschiedliche Verständnis von Zeit, was du halt hast, je nach Situation.
Ja.
Dass du halt manchmal dich in Szenen wiederfindest, wo du das Gefühl hast, es vergeht gerade gar nicht oder manchmal steht die Zeit dann eben so still oder es vergeht super schnell und so weiter. Und das finde ich über so ein Stilmittel irgendwie interessant gelöst. Das habe ich so halt noch nie gesehen, fand ich auf jeden Fall interessant.
Ich fand es auch ganz kreativ, wie die am Ende, ohne jetzt zu spoilern, wie es diese Montage zum Beispiel gab, mit den verschiedenen Charakteren, die im Laufe des Films eine Rolle gespielt haben, was schon fast wie so eine Theateraufführung war, weißt du, wo alle nochmal auf die Bühne kommen.
Ja.
Da wurde ich so ein bisschen dran erinnert, dass alle praktisch dann nochmal eingeblendet worden sind und so und was sie gerade tun, das finde ich auch ganz witzig.
Mhm.
Also witzig, aber
ja,
ungewöhnlich.
Weißt du, was du meinst, ja. Aber ist definitiv Arthouse, war deswegen finanziell natürlich auch jetzt nicht der Riesenreißer, der hat knapp 1,5 Millionen weltweit eingespielt.
Mhm.
Aber in Arthouse-Kreisen sehr beliebt, hat sämtliche Preise abgeräumt.
Hat schon mal gehört von, ja.
In Frankreich hat er 3 César gewonnen, war noch für etliche andere nominiert, aber Juliette Binoche hat ihn gewonnen, den Best Actress-Preis für den Schnitt und für den Sound hat der da noch den Preis mitgenommen. Witzigerweise genau in diesen Kategorien auch Golden Globe nominiert.
Okay.
Da aber keinen gewonnen, aber in Venedig hat er sämtliche Preise mitgenommen. Also besten Film, dann Goldenen Löwen gewonnen, beste Kamera, 2-mal beste Schauspielerin für Juliette Binoche, weil es da unterschiedliche Preise für gibt und so weiter. Also ja, in Venedig wirklich dick abgeräumt. Da stehen sie drauf.
Natürlich.
Auf diese Sorte Film, ja.
Da gibt's Standing Ovations.
Und dann, Alter, hast du das gelesen mit diesem, also weil Kieselowski, Alter, was ein Perfektionist, mit diesem Zuckerwürfel?
Ach so, ja. Ja, habe ich.
Der wollte, dass dieser Zuckerwürfel sich in genau 5 Sekunden auflöst, weil die tunkt ihn so in Kaffee und dann saugt er halt den Kaffee auf. Und das sollte innerhalb von 5 Sekunden passieren. Da musste die Ausstattung losrennen und halt verschiedene Zuckerwürfel antesten, bis sie einen gefunden haben, eine Sorte, wo es halt genau 5 Sekunden dauert. Weil das wohl variiert von 3 bis 11 Sekunden. Alter, und dann echt, weil der Regisseur dann sagt, nee, das muss 5 Sekunden gehen, wo du auch denkst, ja, also ich meine, heute würdest du es halt einfach im Schnitt lösen.
Ja, so, logisch.
Machst es entsprechend schnell oder langsam, aber ja.
Muss alles stimmen.
Ja, zu hart.
Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn du dir als Regisseur oder als Drehbuchautor, du hast so ein Bild vor Augen und du willst es halt genauso haben, weißt du, und alles, was irgendwie davon abweicht,
ja,
gefällt
klar.
dir dann irgendwie nicht.
Na, Perfektionisten halt.
Ja, du hast halt das Geschriebene und dann willst du das halt so, wie du es dir vorgestellt hast, willst du es halt in Bildern haben.
Mhm. Ja, ja, klar.
Deswegen gibt es ja öfter auch so diese Differenzen zwischen dem Regisseur und dem Kameramann, weißt du, weil beide irgendwie so ihr eigenes perfekte Bild gerade durchsetzen wollen, weißt du, oder wie sie sich vorstellen, was jetzt am besten wäre und dann beißt sich das halt oft.
Ja, das sollte schon harmonieren.
Ja, aber es, deswegen hat man ja auch oft, dass Regisseure immer wieder mit dem gleichen Kameramann zusammenarbeiten, weil wenn du einen gefunden hast, die sich halt, oder so ein Couple, die sich halt verstehen untereinander, dann warum sollte man dann nicht auf verschiedene Filme zurückgreifen?
Klar.
Definitiv. Gut.
Ja.
Wollen wir zu den Punkten überleiten?
Können wir gerne machen. Trois Couleurs Bleu. Den Originaltitel haben wir noch gar nicht gesagt. 93 das Entstehungsjahr. 7,9 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 86. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,6. Sehr passend. Publikum 4,4 von 5. Sehr euphorisch. Und Letterboxd ebenso 4,1.
Oui.
Alles richtig gut.
Nicht der letzte gemeinsame Film heute, der in Paris spielt zum Teil.
Ha.
Ja. Da kommt noch was.
Da kommt noch was.
Aber ein bisschen eine andere Tonalität. Das kann man schon mal verraten.
Alright.
Nicht ganz so arthousey.
Nee, nicht ganz so.
So, wer soll anfangen? Wie, jetzt ist er wieder unentschieden. Das kann ich ja theoretisch auch machen. Ich habe ja ausgeglichen in der Folge mit Alessandro, ja. Jetzt
ach,
alles
du meinst
auf
jetzt
Null.
Aufs Gesamtding. Ja, also das heißt, du willst anfangen, oder was?
Ich kann anfangen.
Okay, ja, dann gönn dir.
8.
Mhm. Ich sag, du bist bei 8,5.
Oh, nee.
Oh, nee.
7,5.
Alter, dein Ernst?
Ja. 8,5, nee, 7,5.
Oh, wow. Okay, gleich mal einen miesen. Schön. Ich bin bei 8,5.
Du bist bei 8,5.
Ja.
Okay. Die 8,5.
Das klang nun wirklich euphorischer.
Hm. Ja, ist definitiv ein guter Film, aber hat jetzt nicht so einen Megaspaß beim Gucken. Ist halt,
ja,
wie ich schon meinte, ist halt unbequemes, trostloses Kino und ist halt.
Ja, und dann sagst du aber, das mag ich ja.
Ja, ja,
find ich, nee, spannend finde ich halt nur, dass dir bei 7,5, bei einem Film, bei dem du bei 7,5 landest, dass dir nicht eine Sache einfällt, die du kritisieren würdest.
Nö.
Okay.
Da ist jetzt nichts, wo ich per se sagen würde, das gefällt mir nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas kritisieren würde, aber nee. Das ist einfach nur für mich eine 7,5. Ist ein guter Film.
Okay.
Ja. Ob ja. Das bei meinem nächsten Film auch so ist?
Sehen wir dann.
Das sehen wir dann. Denn es ist immer eine Herausforderung, wenn er jetzt sich deutsche Filme anguckt. Und
hast es schon wieder getan.
Einer von der Sorte, ja, diesmal war es nicht freiwillig, einer von der Sorte ist ja bei unserer 10er-Losziehung in meinem Schoß gelandet.
Mhm.
Und deswegen wurde ich da mit der Nase drauf gestoßen. Und ein Herr, der uns sowieso viele deutsche Filme als Losfilme reingeschmissen hat, ist unser Kumpel Jascha, aka Wumbo. Und von dem ist auch dieses Los, was ich jetzt hier präsentiere, von diesen 10 Losen. Mhm. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2013, der heißt Da geht noch was. Regisseur Holger Haase hat TV-Filme inszeniert, wie zum Beispiel Ein Dorf rockt ab, Echte Bauern singen besser, Plötzlich fett könnte man vielleicht gesehen haben. Das sind so die Filme, die er gemacht hat.
Das Plötzlich fett kenne ich, glaube ich, sogar.
War, den kennst du
sogar. War der mit Wolke Hingbart?
Der war mit Wolke Hingbart, tatsächlich. Ja. Der ist noch einer seiner besser bewerteten Filme, ja, aber ansonsten
kenne ich
alles so zwischen 4 und 5 auf jeden Fall von der Bewertung. Also den hast du sogar gesehen. Wolke Hingbart, wie ist ihre Serie nochmal? Wo sie bekannt geworden ist, irgendwas in Berlin?
Das ist nicht Verliebt in Berlin. Du meinst.
Nee.
Ach Mann, ey, was war denn das mit Wolke Hingbart?
Auch so eine Daily, oder?
Oh, wodurch ist die groß geworden? Das kriege ich nicht mehr zusammen, Alter. Mir fällt jetzt Felicitas Woll ein und Madame, na, von Verliebt in Berlin, wie heißt sie? Hm. Ich komme gerade auf gar nichts.
Da kommst du auf gar keinen Namen.
Ist ja unglaublich.
Bruce Willis.
Ja, genau.
Ja. Apropos Namen. Das Drehbuch ist von Jens-Frederik Otto. Der wiederum hat auch das Drehbuch von der Falcolini geschrieben. Das ist ein Film, von dem ich sogar gehört habe, mit Elias Mbarek. Ja. Und mitgeschrieben hat dann dem Drehbuch auch Florian David Fitz.
Mhm.
Und der spielt hier die Hauptrolle. Da war ich ein bisschen verwundert, weil ich habe tatsächlich Axel Stein erwartet im Cast. Weil Jascha uns ja sämtliche Axel Stein-Filme hier monatlich reinwirft, weil er der Meinung ist, wir arbeiten uns ja gerne durch verschiedene Filmografien. Auf Axel Stein wäre ich persönlich jetzt nicht gekommen. Aber gut, wenn es euer Wunsch ist, kein Ding. Hier war er allerdings nicht dabei. Mhm. Den hat er ganz früh reingeworfen. Da war er noch nicht bei seiner Axel Stein-Serie. Und ich glaube, der hat doch gesagt, dass er seine Diplomarbeit rund um diesen Film da auch geschrieben hat oder den Film da irgendwie eingebaut hat, wenn ich mich nicht täusche, dann.
Weißt du denn auch, was er da studiert hat?
Anfangs der Unterhaltung. Nee, kann ich dir gar nicht sagen.
Hm.
Gute Frage. Klär uns auf, Jascha. Was da die Hintergründe sind und was du genau studiert hast. Habe ich eigentlich schon die Story mit Florian David Fitz beim Pokern erzählt? Ich meine, wir haben jetzt schon über 400 Folgen aufgenommen. Ich weiß nicht, was ich alles erzählt habe und was nicht. Aber
ja, ich glaube ja.
Ja?
Ja.
Habe ich das schon mal gesagt?
Zumindest sagt mir das was, aber darfst du gerne nochmal erzählen.
Ich erzähle jetzt nochmal, weil wir ein paar neue Zuhörer haben, die vielleicht dazukommen sind und die fragen sich jetzt, okay, was ist denn das für eine Story? Ich habe Florian David Fitz mal kennengelernt und der saß am gegenüberliegenden Pokertisch, als ich im Casino war. Und wie das so beim Pokern ist, sofern man irgendwie einen Abend am Tisch zusammen verbracht hat oder irgendwo mal an einem Turnier saß, dann kennt man sich so, weißt
du? Natürlich.
Dann grüßt man sich und winkt sich zu und so. Und ich denke natürlich, den Typen da am Tisch, ja, mit dem saß ich schon mal am Tisch, ich kenne den. Aber ich kannte den nicht vom Pokern, sondern ich kannte den vom Fernsehen.
Oh nein.
Und das war Florian David Fitz und dem habe ich dann natürlich auch freundlich gegrüßt und er hat dann auch freundlich zurückgegrüßt. Und im Nachhinein fiel mir ein, Alter, den kenne ich nicht vom Pokern, der Typ ist Schauspieler, deswegen habe ich den schon mal gesehen, aber offensichtlich ein freundlicher Geselle, hat auf jeden Fall zurückgegrüßt.
Habe ich dir bestimmt auch erzählt, dass ich solche Begegnungen auch schon hatte, ne? Also halt andersrum.
Ach so?
Dass dann im Supermarkt irgendwelche Omas mich so freundlich grüßen. Okay, gut, grüße ich mal freundlich zurück. Und dann kommen die irgendwie so eine Minute später, kommen die an. Ich kenne sie ja gar nicht persönlich. Ich kenne sie ja aus dem Fernsehen.
Ach so, ja, siehst du? Das war wechselbar.
Ja, okay, macht ja nichts. Trotzdem nett.
Aber die wussten das oder beim Grüßen oder denken die, dass sie dich persönlich kennen?
Nee, die denken eben, die kamen dann zurück, ach nach so. Einer Minute oder so, da kamen die wieder an, weil das, wie bei dir so, ist dir ja, dann so eingefallen, dann so fuck, ich kenne den ja gar nicht persönlich, den kenne ich aus dem Fernsehen.
So ähnlich war es dann auch. Oder umgekehrt, ich saß in der Pizzeria und habe auf meine Pizza gewartet und neben mir saß ein Herr, der auch auf seine Pizza gewartet hat und das war hier der Herr Pistor, der Schauspieler. Mhm. Und den habe ich dann auch gequatscht, ich meine, die sind doch der Schauspieler und so. Habe ich da so, weißt du, auf eine Pizza gewartet, dachte so, komm, ich hau ihn mal drauf an und so, weil der hat ja auch in einem James Bond Film mitgespielt damals und so. Und dann meinte er, ja, sie kam mir aber auch gerade bekannt vor, meinte er dann so zu mir, auch so vom Dreh oder so, also sind wir Kollegen, war dann die erste Frage, dann meinte ich so, nee, ich glaube nicht.
Ja, aber ist naheliegend.
Ja, ist naheliegend, also der war dann auch der Meinung, dass ich vielleicht auch ein Schauspielkollege von ihm bin und wir uns irgendwo am Set getroffen haben, dann meinte ich so, nee, nur ein Fan. War ja auch ganz lustig. So, zurück zum Film, da geht noch was. Hast du den gesehen?
Ich habe mir den jetzt gerade auf IMDb angeguckt. Ich bin mir nicht sicher.
Bist du nicht sicher?
Nee.
Gut, dann erzähle ich mal die Handlung. Florian David Fitz, der spielt die Hauptrolle. Der ist Konrad. Und Konrad hat nicht das beste Verhältnis zu seinem Vater Karl. Besucht ihn sehr sporadisch und Karl ist eher so ein, naja, die hatten immer eher so eine, Karl ist eher so ein strenger Vater, weißt du? Also eher so ein Typ, der den Sohn eher unterbuttert und sagt so, ja, was du da machst, ist falsch und so hin und her und sucht dir mal einen richtigen Job und sucht dir mal eine richtige Frau und so. Mhm. Und deswegen vermeidet der da sämtliche Besuche. Zudem ist er viel zu beschäftigt mit seinem Yuppie-Leben und seine Frau, Theresa, das ist Thekla Reuten, ich glaube Niederländerin, wenn ich mich nicht täusche, hat man auch international schon in Bruges gesehen oder bei Red Sparrow hat die schon mitgespielt. Die ist bereits im gemeinsamen Urlaub vorgeflogen, als er nämlich einen Auftrag von der frisch getrennten Mutti von ihm bekommt. Also die Frau von Karl hat sich gerade von ihm getrennt. Mhm. Und Mutti beauftragt Sohnemann Konrad, dass der einen Umschlag im Haus von Karl deponiert. Die wird gespielt von Leslie Morgan. Hat man auch gesehen, hat eine große Fernsehkarriere hingelegt. Der große Bellheim ist sicher ein Ding, was man gehört oder gesehen haben könnte. Und als Sohnemann dann dieses Haus besucht, um diesen Umschlag zu deponieren, bekommt er halt mit, dass Papa sich gerade gut gehen lässt. Da stapeln sich die Bierdosen im Wohnzimmer, alles ist ein bisschen unaufgeräumt, ist durcheinander. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass Vater einen Unfall hatte und in so ein Loch gefallen ist im Garten, wo gerade der Pool irgendwie ausgebaut wird.
Okay.
Und hat ein Gipsbein. Und ist am Rumhampeln, am Saufen und kommt nicht so richtig klar mit der Trennung von seiner Frau. Mhm. Der kleine Sohn Jonas, der ist circa 12 oder so, der ist auch mit im Gepäck, muss man dazu sagen. Und am nächsten Tag machen die beiden halt aus, dass Karl Sohnemann und sein Sohn, also Enkelsohn und Sohn, beide zum Flughafen kutschiert, damit die in den Urlaub fliegen können zu der Frau. Und am Flughafen sehen die drei Mutti mit einem neuen Verehrer. Mhm. Und Vater ist natürlich mega geschockt. Und so bringt der Sohn Konrad halt nicht übers Herz, abzureisen und seinen konsternierten Vater zurückzulassen. Mhm. Und zieht halt wieder mit ihm in sein altes Kinderzimmer und verschiebt seinen Urlaub um ein paar Tage.
Okay.
Das ist die Konstellation. Und jetzt geht es natürlich darum, diesen grantigen Vater irgendwie möglicherweise mit der Mutter wieder zu vereinen und dafür zu sorgen, dass da wieder alles ins Lot kommt. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, der Vater wird gespielt von Henry Hübchen.
Ja, ein ganz großer.
Das ist ja sicher auch ein Name, den man in der deutschen Filmgeschichte schon mal das ein oder andere Mal gesehen und gehört hat. Und die Dynamik zwischen Papa Hübchen und Sohn Fitz, die ist ab und an recht amüsant, aber hier in diesem Film ist einfach alles unfassbar generisch und auch nicht sonderlich lustig. Hm. Das ist leider mein Fazit. Und
sag mal, da geht noch was, ist dann auf die Beziehung der Eltern bezogen.
Das kannst du auf mehrere Sachen beziehen, die in diesem Film passieren. Also unter anderem das, okay. Aber auch die Beziehung von Konrad ist nicht besonders. Also die große Liebe ist ein bisschen abgekühlt, das ist alles ein bisschen oberflächlich geworden und das fällt ihm jetzt natürlich in diesen Familienheim, wo er noch gewohnt hat, früher fällt ihm das natürlich ein, weil er dann an die alten Zeiten denkt, wo die sich kennengelernt haben, er und seine Frau, und dass das alles nicht mehr so ist, wie es mal war. Und dann hast du halt so Sachen, wo die halt alle Spaß haben beim Planschen im Pool, der Enkel verguckt sich ins Nachbarmädchen, die oberflächliche Frau zieht halt so ein bisschen, da geht es natürlich um diese Beziehung, die abgekühlt ist, die spielt ja auch nochmal eine Rolle am Anfang des Films, vielleicht ändert sich ja das auch nochmal, eventuell. Und dann hast du im Laufe des Films, das ist halt so eine typische Inszenierung auf TV-Niveau, du hast halt so sentimentale Pop-Songs und Florian David Fitz Dackelblick gibt dir halt genau die Cue-Points, dass du hier bitte was fühlen sollst an diesen und diesen Stellen.
Okay.
Und das wirkt halt auch super aufgesetzt, so dass du halt genau die Momente bekommst, musikalisch oder inszenatorisch, hier wird es jetzt dramatisch, hier wird es jetzt traurig oder hier ist es jetzt extrem sentimental. Mhm. Und das finde ich halt mal ein bisschen on the nose. Und da geht noch was auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Hm. Also das ist eher einer der Filme, weswegen ich keine deutschen Filme heiß ersehne,
ja,
sondern eher einer, wo ich sage, genau das ist für mich so ein typisch deutsche Inszenierung, die ich halt nicht feiere.
Mhm. War das denn zumindest kurzweilig?
Manchmal. In manchen Momenten war es kurzweilig, aber es war oft auch so, dass ich gesagt habe, geht halt 101 Minute. Also eigentlich ist er von der Laufzeit jetzt nicht sonderlich lang, aber also die Dynamik zwischen Vater und Sohn und Enkel gibt halt nicht genug her, um jetzt diesen Film zu feiern oder um ihn jetzt wirklich gut zu finden.
Hm.
Ich fand den Enkel, finde ich auch schauspielerisch auf jeden Fall. Das war auch nichts.
Das heißt, wie findest du das jetzt unterm Strich?
Nicht gut.
Ja, aber nicht gut bis, also beschissen oder einfach nur nicht gut?
Sowas hier.
Okay.
Ja, was heißt beschissen? Also wahrscheinlich habe ich schon schlechtere Filme in der deutschen Geschichte gesehen. Das ist jetzt kein Komplettausfall, aber ich habe mich schon eher gefreut, dass der vorbei war. Also war jetzt definitiv kein Highlight.
Hm, okay.
Muss ich an der Stelle sagen.
Na gut.
Kann mich ja da schon mal aufklären, was er hier so an, also warum er den jetzt für die Diploma benutzt hat oder was er da genau drin gesehen hat. Also natürlich sehe ich das auch, diese Beziehung in dieser Familie und wie man das eventuell wieder kennen kann oder ob man bestimmte Sachen kennen kann und andere wieder nicht. Es kommen noch ein paar dramatische Ereignisse dazu, die ich jetzt natürlich nicht erwähnt habe, aus Spoilergründen. Aber ist nicht meins. Ist einfach so eine Mischung aus TV-Niveau und so ein bisschen so dieses Boulevardtheater von der Komik.
Oh je.
Hätte ich mir so in Bielefeld auf der Theaterbühne vorstellen können, den Film. Warum auch immer Bielefeld. Grüße an Alexander.
Okay. Naja, Kraft, aber wenn er darüber ist. Geschrieben hat, kann man ja fast davon ausgehen, dass er sich den ausgesucht hat.
Ja, muss er ja. Und er hat dann Faible für deutsche Filme offensichtlich. Jetzt so losmäßig, wenn man das mal betrachtet. Insofern kannst du uns mal aufklären, Jascha, schönen Gruß an dich. Meins war es jetzt nicht so.
Okay.
Ist aus dem Jahr 2013, 101 Minute. Und wer Bock hat auf Da geht noch was, der kann sich den auf Netflix angucken. Da ist der nämlich im Stream enthalten. Und dann würde ich mal zu den Punkten überleiten. Viel mehr habe ich nicht dazu. IMDb ist bei einer 6,2. Es gibt keinen Metascore. Es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung, zumindest nicht von der Kritik. Aber vom Publikum gibt es eine 3,3 im Durchschnitt. Und Letterboxd 2,9.
Okay, das klingt ja noch recht durchschnittlich. Ja, da kannst du ja gar nicht sein.
Muss ich ja nicht konform gehen.
Nee, eben. Jetzt ist nur die Frage, ach man, da ist natürlich wieder alles drin, ey.
Wird's der hier? Oder wird's der hier? Wir werden's gleich erfahren.
Ich sag, boah, Alter, das ist super schwierig. Ich sag 4.
Das ist richtig. Teddy. Das war doch mein Joker, Mann. Der war doch schwerst zu raten.
Ja, der war wirklich schwer. Ey. Oh Mann.
Trifft er dich hier?
Ja, geil.
Ja, ist richtig. Also, ich würde keinen 4-Punkte-Film empfehlen und ich würde mir auch keinen 4-Punkte-Film freiwillig angucken, aber logisch. Ich hatte in diesem Podcast auch schon 1-Punkte- und 2-Punkte-Film. Insofern ist das nicht kompletter Schrott. Aber halt super generisch. Wirklich mega generisch.
Tja, da geht noch was.
Ja, da geht noch was. Da geht noch
weniger.
Mehr. Ja. Aber ey, 151 deutsche Filme geguckt.
Ach stimmt, ja.
Hatten wir ja neulich.
Mal was für die Statistik getan.
Bisschen was für die Statistik gemacht, richtig.
So, jetzt.
Jetzt du.
Ja. Come out and play. Du weißt, aus welchem Film das ist. Ich habe es, glaube ich, auch angekündigt, dass ich mir den angeguckt habe.
Ja.
Und er passt sehr gut ins Konzept, weil wir ja heute noch über diesen Blockbuster sprechen.
Ja, perfekt.
Und das war eine der Inspirationen dafür. Und eine andere der Inspirationen hatten wir erst gerade mit Lawrence of Arabia. Und jetzt kommt The Warriors.
Und schon ziemlich geil, ja. Und Raff darf sich zum zweiten Mal einen Ersatzfilm aussuchen.
Ja, eben. Deswegen liebe Grüße an Raff. Das war echt abgefahrenes Timing.
Das hatten wir auch noch nicht.
Nee, also das war irgendwie schon wieder ein bisschen weird, wie das zustande gekommen ist, weil ich den halt wirklich unmittelbar davor gesehen habe.
Sehr witzig. Ja, wir hatten ja öfter mal so, dass wir so Losfilme sehen und denken so, ja, schade, den wollte ich sehen oder den hätte ich mir demnächst angeguckt. Aber einen, den du gerade direkt gesehen hast und sowieso demnächst rezensierst, das ist
naja,
fresh.
Ja, und vor allem, dass das dann ausgerechnet auch einer von diesen beiden Filmen war, die als Inspiration für John Wick herhalten durften. Und ich den da unmittelbar davor gesehen habe, ohne das auf dem Zettel zu haben.
Ach, das wusstest du gar nicht. Okay, nee. Ich dachte, das war gezielt.
Nee, woher denn? Wir haben ja John Wick erst danach gesehen. Also ich habe dir dann erzählt, dass ich diesen Blog gelesen hatte, wo das drin stand, mhm, oder wo die halt drüber gesprochen haben, was so diese Inspirationen waren. Das waren halt vier Filme, die primär als Inspiration gedient haben für John Wick. Und das ist einer davon.
Cool. Ja.
Und ich kenne sie alle vier. Das ist schon mal irgendwie auch ganz cool.
Ja, geil. Ja, Warriors ist ja auch eine Lücke bei mir. Auch noch nie gesehen. Habe ich bei mir im Regal stehen. Bin ich gespannt.
Ja, und ich konnte mir jetzt eben den Director's Cut angucken und den kannte ich noch nicht. Und das ist kein großer Unterschied, aber zumindest mal ein, der recht elementar ist. Komme ich gleich zu. Also aus dem Jahr 79, auf Deutsch Die Warriors. Haben sie schön übernommen. Alles andere wäre auch echt komisch gewesen.
Die Warriors.
Ja.
Hätten sie mal, das wäre jetzt auch nicht so tragisch gewesen, wenn sie das jetzt im Deutschen gelassen hätten.
Nö, aber das funktioniert ja trotzdem, weil Warriors ist der Name einer Gang. Mhm. Und deswegen finde ich, funktioniert das. Also, die Handlung ist super easy. Wir befinden uns in einem recht dystopischen New York. Da ist jetzt schon einer der Unterschiede im Director's Cut, weil das war damals der Wunsch von Walter Hill, der hier Regie geführt hat. Das ist sein dritter von 27 Credits. Das ist witzigerweise der Film, den er nach Driver gemacht hat, den ja mal Peter hier mitgebracht hat. Mhm. Du erinnerst dich?
Ja, Ryan O'Neill.
Genau. Also noch sehr zu Beginn seines Schaffens. Und er wollte das eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen anders aufgezogen haben und hätte eben gerne das auch so promoted und zu Beginn des Films so genannt, dass das irgendwann in der Zukunft spielt. Das wollte der Verleih aber nicht. Da komme ich später auch noch zu. Jetzt ist es aber so, dass beim Director's Cut steht das eben am Anfang dabei. Der Film steigt auch mit so einer animierten Sequenz an, wo da geht's um persische und griechische Gottheiten, schlag mich tot. Unterm Strich heißt, dort ging es um Courage. Und diese Geschichte hier geht auch um Courage. Und dann hast du den Übergang und das ist hier im Comic-Stil gemacht. Du hast so Comic-Style-Übergänge. Das Bild friert immer wieder mal ein, wird zu einer Zeichnung und dann wechselst du zum anderen Panel im Comic und dann wird das Bild wieder real.
Okay.
Und das ist das, was den Director's Cut ausmacht. Diese Übergänge hattest du in der alten Version nicht.
Ah ja.
Das wurde jetzt nachträglich hinzugefügt.
Das ist ja voll eine interessante Spielerei für so einen Film aus 79, oder?
Ja, weil aber eben Walter Hill das schon, der war halt Comic-Fan und wollte das gerne so aufziehen und das wollten die Studios aber nicht.
Die Studios waren dagegen?
Ja. Hm,
okay.
Und die waren auch gegen dieses, wir sind hier irgendwann in der Zukunft, weil die das zu sehr an Star Wars erinnert hat. Mhm. Und die das deswegen nicht wollten.
Ja. Normalerweise haben die Leute mal versucht, Star Wars da mal zu kopieren oder alles, was irgendwie, weil Star Wars war ja so gehypt, dass voll viele auf diesen Zug mit aufspringen wollten und dann viele Sachen, die Star Wars halt gemacht hat, auch damit eingebaut haben. Plötzlich kamen ja irgendwelche Sci-Fi-Filme aus dem Boden geschossen.
Ja.
Aber dass man sagt so, nee, das wäre Star Wars so ähnlich, das hört man auch selten.
Ja, Paramount wollte das nicht. Mhm. Aber jetzt ist ja gerade die Phase, Ende 70er, Anfang 80er, da kamen ja recht viele von solchen Gangfilmen. Und weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, jedenfalls.
Ja, ich hatte ja The Wanderers hier.
Ja. Und das war gerade mit The Wanderers, es ist spannend, dass du den jetzt ansprichst, weil die waren fast zeitgleich. Und die haben sich hier tierisch ins Zeug gelegt, haben also auch mehrere Teams beschäftigt im Schnitt, damit die Tag und Nacht schneiden können, damit die For The Wanderers rauskommen.
Okay.
Und haben es dann auch geschafft, weil der Film kam im Februar 79 und The Wanderers kam Juli 79. Und war dann auch vergleichsweise ein Flop, während dieser Film hier echt ein Erfolg war.
Naja.
Also ist aufgegangen die Rechnung, aber die haben dann wirklich rund um die Uhr geschnitten, um das Ding rechtzeitig oder halt vor The Wanderers rausbringen zu können. Weil da gab es eben echt so eine kleine Welle. Also die Handlung ist, wie gesagt, super easy. Die erzählen diese Dystopie. Nach dem kurzen Animationsintro sind wir dann im dystopischen New York und sehen schon ein paar Mitglieder von The Warriors. Die sind eine Gang und in dem Gespräch was der Anführer mit den einzelnen Gangmitgliedern führt, erfahren wir, dass es jetzt ein Treffen gibt in der Bronx. Mhm. Dazu ist wichtig, die Warriors sind in Coney Island ansässig. Heißt Südost-Brooklyn, also mal kurz am anderen Ende der Stadt. Weil die müssen jetzt nach Nord-Manhattan, also Bronx. Und müssen da halt mit der U-Bahn hin und das ist ein Riesentrip. Und die Ansage ist, dass der Anführer der größten Gang in New York, Cyrus, der hat ein Treffen einberufen, eben in der Bronx, um die ganzen Revierkämpfe, die es gibt, beizulegen und sich zu vereinen. Der stellt da auch eine Rechnung auf, wo er sagt, ey, wenn wir uns alle zusammenzählen, sind wir irgendwie 100.000 Leute und es gibt gerade mal 20.000 Polizisten in New York. Wir können die Stadt übernehmen.
Revolution.
Und hält da eben im Park eine Riesenansprache und halt ist so eine Arena dann voll mit Gangleuten. Und ist halt auch cool, ist so aufgezogen, dass jede Gang stellt 9 Gangmitglieder. Mhm. Die kommen dann alle uniformiert da an. Und da hast du halt die unterschiedlichsten Gangs, die aber irgendwie, also alle so ihren Style haben. Das ist sowieso alles maßlos überstilisiert, aber passt eben ganz gut in diese Dystopie, erst recht zu diesem ganzen Comic-Ansatz.
Das sind auch so Baseball-Klamotten und so.
Genau, das ist ja sowieso, also hier einer von denen ist ja sehr offensichtlich auch Vorbild für Marilyn Manson gewesen. Ja, weil du hast diese Baseball-Furies, die sind in den Yankees-Uniformen und mit angemalten Gesichtern, so ein bisschen insane Clown-Posse-mäßig. Und halt natürlich mit Baseballkeulen bewaffnet. Und mit denen gibt's auch eine recht intensive Auseinandersetzung. Und so werden halt viele der Gangs auch kurz vorgestellt. Du hast dann, das war tatsächlich auch eine der Taglines, super lange wieder mal für einen Werbeslogan, aber die lautete, "These are the armies of the night. The Baseball Furies, the West Harlem Boppers, the Soho Hi-Hats, the Bowery Lizzies, the Turnbull ACs, the Gramercy Riffs, and these are the Coney Island Warriors. They're in the Bronx, 27 miles behind enemy lines. Between them and safety stand 20,000 cops and 100,000 sworn enemies. They've got one way out, one chance, one night." Also die fassen die Handlung halt mal kurz in der Tagline zusammen. Mhm. Aber das ist es. Weil bei dieser Ansprache, die Cyrus hält, wird er erschossen. Und das ist diese legendäre Ansprache. Ich meine, das ist sowieso, der Soundtrack wurde hier gerade im Hip-Hop, aber auch in anderen Musikrichtungen hoch und runter gesampelt. Ich habe dir erzählt, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mal wieder das Fat Joe Album gehört, Jealous Ones Envy. Und da ist gerade die Ansprache von Cyrus ist da halt ein Skit als Intro für ein Lied, weil er dann eben diese Ansprache hält, sagt, wir können die Stadt übernehmen, weil wir sind einfach zahlenmäßig 5-1 überlegen. Can you dig it? Can you dig it? Und die Leute schreien auf, so ja, klar, super geil. Das wurde in so vielen Songs verwendet. Ja, und dann wird er erschossen. Unmittelbar bei dieser Ansprache. Und einer aus so einer kleineren Gang schreit auf und sagt, hier, die Warriors waren's. Die Warriors haben Cyrus erschossen. Und dann müssen die natürlich zusehen, dass sie Land gewinnen. Einer wird sofort geschnappt und vor Ort umgebracht. Mhm. Und die anderen 8 fliehen. Und dann geht's drum, zurück nach Coney Island zu kommen. Dann müssen die hier eben aus der Bronx, durch Manhattan, durch Brooklyn, zurück nach Coney Island. Und die ganze Stadt ist hinter ihnen her. Weil sämtliche Gangs plus die Bullen.
Ziemlicher New York-Film auf jeden Fall.
Ja, und im Endeffekt,
durch die Stadt
also geht. Leute, die den nicht mögen, sagen dann auch, es ist Public Transportation, the movie. Weil es im Endeffekt nur darum geht, die nächste Bahn zu erwischen.
Okay.
Und klar, spielt auch sehr viel in U-Bahnhöfen und in Zügen und drumherum. Und natürlich rennen die hier den ganzen Film über nur weg.
Das gute alte U-Bahn-Einkriege.
Oder an manchen Stellen, manchen Gangs stellen die sich natürlich auch. Aber halt, es geht natürlich drum, möglichst unversehrt zurück nach Coney Island zu kommen. Mhm. Und das ist der ganze Film.
Ja gut, die Handlung ist wahrscheinlich nicht das große Highlight.
Naja, also gerade ist auch im Hinblick auf den nächsten Film, den wir besprechen, ich bin ja Fan von einer Handlung, die, wenn sie einfach ist, zumindest straight ist und nicht noch dann blöd versucht, irgendwelche Fässer aufzumachen, die es nicht braucht. Mhm. Weil klar ist das ein Actionfilm und natürlich lebt der vom Style, von dieser Überstilisierung und ist jetzt auch nicht blutig oder so, also wobei gerade die Auseinandersetzung mit irgendwelchen Baseballkeulen und so, das ist dann schon rough. Und der war im Ursprung auch ab 18 freigegeben. Mhm. Ist aus heutiger Sicht natürlich völliger Witz so. Die haben das aber auch vor ein paar Jahren, hat der eine neue eine neue Freigabe bekommen, ist jetzt ab 12. Und das geht natürlich auch voll klar. Aber was man dann so liest in den Trivia Facts und so, also bei diesen Stunts mit diese Kämpfe mit den Baseball Furies, da gab es diverse gebrochene Rippen bei Stuntleuten. Und einiges, also da ist einiges zu Bruch gegangen. So, der hat auch tatsächlich, eine der Schauspielerinnen hat auch ungeplanterweise eine Keule an den Kopf gekriegt.
Ui.
Muss dann genäht werden und so. Also das war schon ein bisschen rough alles.
Das war ein Satz.
Ja. Ja, Walter Hill hat Regie geführt, haben wir gesagt. Geschrieben hat das ebenfalls Walter Hill zusammen mit David Schaber. Von dem stammen so Filme wie Nighthawks und Flight of the Intruder. Also eher so ein bisschen die B-Action-Schiene, würde ich sagen. Aber das Ganze basiert auf einem Roman von Sol Uric. Der ist schon von 65. Und die haben das ziemlich nah so übernommen. Also wenig abgeändert. Jetzt, also es gab im Buch noch sehr viel mehr Gangs. Und da war auch eine recht zentrale Gang, die hier eben dann unsere Warriors irgendwann abgefangen hat, war so eine Gang von homosexuellen Männern.
Mhm.
Die haben sie komplett rausgestrichen, obwohl es da schon Besetzungsideen mit Kevin Bacon und Co. gab. Aber auf die haben sie verzichtet, was Walter Hill dann aber auch rückwirkend halt doof fand. Das war wohl auch wieder eine Studioentscheidung und er hätte eben hinterher meinte er so, dass das eigentlich recht fortschrittlich gewesen wäre, weil die auch, also deren Homosexualität überhaupt nicht anderweitig thematisiert wurde und dass die halt auch irgendwo gleichberechtigt waren.
Okay.
Wie auch immer, das hat so nicht stattgefunden. Und Walter Hill wollte im Anfang auch eigentlich die Warriors komplett schwarz besetzen. Das wiederum wollten die Studios nicht. Und jetzt können wir natürlich, wissen wir leider aufgrund der Zeit, dass das so ein Marketing war, dass die wahrscheinlich Schiss hatten, dass sie das nicht verkauft bekommen, wenn du hier im Hauptcast, also unsere Protagonisten, irgendwie 9 schwarze Männer sind.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen, dass die Studios da gedacht haben, ist keine gute Idee. Und so sollte die eben gemischt aufgestellt werden. Und war es dann auch. Und dann war der Ansatz, nachdem sie, die haben schon so ein paar bekannte Leute angefragt, Robert De Niro hatte keinen Bock. Und Tony Danza musste, der war war das Taxi oder irgendeiner Serie war der fest so und ist da nicht rausgekommen, deswegen konnte der hier auch nicht mitmachen.
Mhm.
Ja, und dann haben sie geguckt, dass sie möglichst unbekannte Leute casten, weil der Ansatz dann war, das hat einen realeren Touch. Wenn man halt wirklich, wenn man die Leute nicht kennt, glaubt man eher, dass das eine Gang ist und so das ganze Ding.
Aber da hat man sich erst dazu entschieden, nachdem De Niro und Co. abgesagt haben.
Anscheinend, ja.
Okay. War offensichtlich nicht der erste Ansatz.
Ja, und jetzt so aus heutiger Sicht sind hier auch wenig prominente Menschen dabei. Also einige von denen haben schon eine Karriere gemacht. Allen voran wahrscheinlich James Remar, der hier Ajax spielt, weil der ist ja schon bei Tarantino auch des Öfteren in Erscheinung getreten. Bei Dexter hatte der eine große Rolle.
Ja, das ist der Vater von Dexter.
Ja. Und ich glaube, David Patrick Kelly, das ist hier der Antagonist, das ist Luther, das ist derjenige, der Cyrus erschießt.
Ach cool, den hat ja Walter Hill zurückgeholt bei Last Man Standing.
Der hat 3-mal, glaube ich, oder 4-mal mit Walter Hill gedreht, ja. Weil bei 48 Stunden war der auch schon dabei.
Ach krass.
Ja. Last Man Standing hattest du neulich, bei The Crow war er ja dann auch eine recht prominente Rolle.
Mhm.
Und Michael Beck, der eigentlich hier sowas wie die zentrale Hauptrolle ist, der hat danach halt eine Menge B-Movies gemacht. Das ist ganz abgefahren, weil der hat in einem Interview gesagt, dass dieser Film ihm viele Türen geöffnet hat.
Mhm.
Und dann hat er, weil er hier eben Hauptrolle war, und dann hat er im nächsten Film aber auch Hauptrolle gespielt und das war Xanadu. Und das war irgendwie so Musical-Kram und Flop, genau.
Mhm.
Übler Flop und übelst zerrissen in der Kritik und so weiter. Und er meinte, Warriors haben mir viele Türen geöffnet, die Xanadu dann sofort wieder geschlossen hat.
Okay.
Und Megaforce und sowas hat er halt noch gemacht und dann halt wirklich absolute B-Movie-Schiene, weil das Xanadu war einfach die falsche Entscheidung.
Mhm.
Das ist echt krass, weil Warriors war ein großer Erfolg und das hätte echt was werden können. Ja, und ansonsten eben alles recht unbekannte Leute. Vielleicht noch erwähnenswert, hier in einer Szene gibt's auf einer Parkbank eine Szene mit einer Polizistin, die ist aber inkognito unterwegs.
In Kreuzberg meinst du wohl?
Ja, genau. Sehr schön. Und das ist Mercedes Rule. Hier, 72 Credits, Oscar-Preisträgerin für Fisher King.
Genau, Fisher King.
Big,
ja.
Und so weiter. Das ist ihr amerikanisches Debüt.
Ah, ja.
In diesem Film. In einer Szene.
Ja.
Da hat sie die Italo-Amerikaner Gang-Schnauze her, ja?
Wahrscheinlich.
Aus den Warriors.
Ja.
Street-Slang.
Ja, und irgendwie ist dieser Film immer noch geil. Das ist ja schon, der hat ja so ein bisschen Kultfilm-Status.
Hatte.
Und ich kann es nach wie vor verstehen. Irgendwie schockt das. Find's geil.
Irgendwie die ganze Aufmachung so. Ich hab auch den Soundtrack so hab ich auf Platte.
Alter, der weißt Soundtrack du,
Platten,
schockt so
das Plattencover und so ist schon geil. Und der ganze Soundtrack ist schon fett, obwohl ich den Film nicht kannte.
Ja. Ja, der Soundtrack ist fett. Also gerade hier der Song in den Endcredits, In the City von Joe Walsh, Hier Eagles-Gitarrist.
Ja.
Sehr beliebt in Fankreisen.
Mega.
Und dann eben, also das Ding, ne? Also alleine dieses Warriors come out and play. Ich meine, ODB hat das gesagt, Method Man hat das benutzt, Flavor in Your Ear, ne, das Remix am Anfang,
klar.
Puffy und so. Und dann wird das Ding eben hoch und runter gesampelt. Fat Joe, Death Squad, Biohazard haben auch was damit gemacht. So, dann fand ich auch abgefahren, Alter, weil ich das gesehen habe, dass die italienisch gedubbte Version von dem Film wurde auch mehrfach gesampelt in so italienischer elektronischer Mucke.
Okay.
Voll abgefahren. Also ja, der Film wurde wirklich in der Musik hoch und runter bedient.
Ja, da hat man sich wirklich dran bedient.
Und jetzt hast du ja gerade auch den Soundtrack angesprochen, der auch wirklich fett ist. Jetzt gibt's da einen Song. In Havana heißt der. Mhm. Kenny Vance und Ismael Miranda singen den. Backup-Vocals unter anderem Chevy Chase.
Was? Okay.
Ich auch dachte, bitte was? Ja. Aber sehr geil. Ja, und dann habe ich ja erzählt.
Das war eine Quizfrage auf jeden Fall.
Habe ich ja erzählt von diesem Kampf, den es dann gibt mit den Baseball Furies. Und da waren natürlich primär Stuntmen, die da zum Einsatz kamen, was bei den Baseball Furies natürlich sich anbietet, weil die halt angemalte Gesichter haben. Und einer derjenigen war wohl Steve James, den wir ja hier auch schon in diversen Filmen hatten. Der Schwarze war, glaube ich, Ex-Footballer.
Steve James.
Ja, Mann.
Kann ich nicht zuordnen.
Okay, warte, ich sag's dir gleich. Hier, Live and Die in L.A. war der und ich, Kung Fu Joe bei Ghetto Busters, Alter.
Ach so, okay.
Du kennst den auf jeden Fall.
Ja, okay.
Auf jeden. Ja, und deswegen, also, da gibt's diverse Gerüchte, wer sich da unter den Masken noch verbirgt von den diversen Gangs, aber ich find's eh lustig, also was dieser Film für Kreise gezogen hat. Zumal dieses Come Out and Play war wohl improvisiert. Weil das, was im Drehbuch stand, hat irgendwie für alle Beteiligten nicht funktioniert, als sie es gedreht haben.
Okay.
Und da meinte Walter Hill eben zu Kelly, improvisier was. Mach irgendwas, was halt was Bedrohliches hat. So.
Und das bei rausgekommen.
Ja, und angelehnt an ein Erlebnis, was er mit einem Nachbarsjungen hatte, weil er hatte wohl so einen fiesen Nachbarsjungen und der hat genau die Nummer gemacht.
Okay.
Und dann hat er halt irgendwie umliegend einfach so ein paar Bierflaschen eingesammelt und dann die so auf den Fingern, klackt die so gegeneinander und dann Warriors, come out and play. Und das macht er ja dann relativ lange und das ist wirklich creepy, Mann. Mhm.
Voll gut, ich habe richtig Bock, den zu sehen.
Ja, musste man sehen.
Hast mir schmackhaft gemacht.
Das ist echt ein flashiger Film. Und die Härte, also weil Sol Yurick hat das in den 60ern geschrieben, weil ihn so Filme wie West Side Story und so auf den Keks gingen, ne? Weil diese Verherrlichung oder Verniedlichung von Gangs ging ihm halt auf den Keks. Mhm. Weil der hat selber als Sozialarbeiter gearbeitet und hat halt die harte Realität mitbekommen in New York City. Und daraufhin hat er Warriors geschrieben, weil seine Erfahrung eben sehr weit weg war von dieser romantisierten Darstellung in Filmen wie West Side Story und Co. Und Walter Hill wollte das halt möglichst nah und rough und echt auch so darstellen. Und das war eben so ein bisschen Kampf mit den Studios. Und finde ich cool, dass sie dann eben noch so einen Director's Cut gemacht haben, wo dann dieses Comic-Ding irgendwie noch mit reingekommen ist, wo die halt von Anfang an was dagegen hatten. Aber also da gibt's nicht nur Befürworter in der Fangemeinde. So gibt Leute, die finden das richtig scheiße.
Okay.
Dass das mit diesem Comic-Stil überarbeitet wurde. Wie auch immer, jetzt ist es aber so, dass hier dieses Gang-Thema, weil die natürlich auch on location in New York City gedreht haben, war das immer wieder ein Problem. Also zum einen konnten die halt bei manchen Locations gar nicht drehen, weil ortsansässige Gangs denen tierisch die Dreharbeiten erschwert haben. Mhm. Also von Lärmbelästigungen so, das war noch das Harmloseste, dass sie halt immer wieder einfach mitten in den Take gerufen haben und so, dass sie das halt nicht benutzen konnten. Aber die haben halt auch einfach mit Ziegelsteinen geschmissen.
Oha.
Und dann ließ es sich nicht vermeiden, oder Walter Hill hielt es halt für die beste Herangehensweise, dass die eine Gang zum Schutz beauftragt haben. Also weil viele Gangs hatten dann ein Problem damit, dass hier Gangs dargestellt werden. Manche wollten das dann eben verhindern, dass es produziert wird. Andere wollten dabei sein, weil die sagen, ja, wenn schon, dann muss es richtig dargestellt werden. Also müssen wir besetzt werden quasi. Zumal die erzählen hier 100 Gangs. Also natürlich hättest du hier die eine oder andere besetzen können. Haben sie dann auch gemacht. Und das war aber ein Riesenproblem, weil als sie jetzt diese Riesenszene gedreht haben in dieser Arena, wo diese Tausende von Gangmembern zusammenkommen, hatte die New Yorker Polizei halt echt Schiss, dass das ausufert, weil die wussten, hier sind echte Gangmitglieder beschäftigt. Also wollten die auch dabei sein, haben dann echte Polizisten gestellt und haben gesagt, wir können das aber noch besser kontrollieren, wenn wir halt auch unter den Gangmitgliedern sind. Also wurden auch ein paar Polizisten in Zivil unter die Gangmitglieder geschickt. Jetzt gibt dir das, das hast du eine Riesenszene, wo du hunderte echte Gangmitglieder hast und hunderte echte Polizisten, die verhindern wollen, dass es eskaliert. Ey. Schon irgendwie völlig skurril, aber irgendwie auch geil. Ja, und eben die eine Gang, die sie dann beschäftigt haben zum Schutz, waren die Mongrels, und die haben $500 am Tag bekommen und mussten dann halt alle Filmtrucks und so, weißt du, Beleuchtung und Kram, weil das Equipment halt auch zerstört wurde. Also die Gangs haben hier wirklich ein Problem dargestellt. Die wurden ständig bedroht, da gab es Morddrohungen noch und nöcher. Und eben, also Schaden in den Tausenden, was Equipment angeht und so, das war ein Riesenproblem. Also gab es Schutz von der Gang, ist schon irgendwie echt lustig. Ja, und abschließend kann ich sagen, also wie konnte es anders sein? So ein Klassiker, natürlich wird das geremaked und die Pläne existieren tatsächlich schon relativ lange. Ich habe jetzt mal geguckt ins Projekt, weil da gibt es schon einen Eintrag auf IMDb und auf IMDb Pro. Das wurde im Dezember das letzte Mal geupdatet, ist noch im Pre-Production, aber die Russos adaptieren das als Serie für Netflix.
Die Russos machen eine Netflix-Serie daraus, okay.
Ich habe Angst.
Ist da jemand involviert, den man kennt?
Da gibt's noch keinen Cast.
Noch kein
Cast. Das ist noch komplett Pre-Production. Mhm. Aber ich habe wirklich ein bisschen Angst.
Ja, es ist schon in einer guten Zeit rausgekommen, nämlich wirklich so Ende der 70er, weißt du, so in diesem dreckigen, pessimistischen New Hollywood, weißt du, in der Ära. Insofern, ich habe auch ein bisschen Angst. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, glaube ich, dass der schon genau zu einer richtigen Zeit gekommen wäre. Nee. In den 90ern wäre das auch ein ganz anderer Film gewesen.
Weißt du, was total, meinst? Total, total. Und klar hast du hier noch so ein bisschen diesen Sexismus, wobei kann man mitunter auch als Feminismus verstehen. Aber wenn es die Warriors sind, die treffen da auf irgendwelche Chicks, und ein paar lassen sich natürlich von Chicks auch ablenken und gehen dann da hin, und da ist dann aber auch sofort die Grundhaltung, dass sie geil gefunden werden müssen, weil schließlich sind sie Gangmitglied und sie ist ein Chick. Mhm. Weißt du, so, also die Dynamik ist immer ganz klar. Aber das relativiert sich dann, weil eben, also die Lizzie Bowerys sind zum Beispiel eine Mädchengang. So, ist auch eine der wenigen Mädchen, eine der wenigen Gangs, die mit Schusswaffen hantieren. Also deswegen kann man so oder so verstehen.
Siehst du, sowas hast du zum Beispiel bei West Side Story und diesen verharmlosten Film nicht. Da waren die Mädchen einfach nur Beiwerk oder irgendwelche.
Ja, aber eben sind Freundin. Sie hier zum, bis auf diese eine Gang halt eben auch, oder also kann man zumindest so verstehen, aber das ist halt, also das würde heute zwangsläufig anders dargestellt. Du hättest heute natürlich sehr viel mehr Mädchengangs oder wahrscheinlich auch Gangs, die gemischt sind und so.
Und die Gay-Gang wäre hundertprozentig am Start. Ja,
auf mindestens. Du hättest hier wahrscheinlich auch eine Trans-Gang.
Ja, bestimmt.
Ja, aber klar ist das was, ich kann nachvollziehen, dass sich das anbietet, weißt du, weil wenn du das adaptierst, du hast diese, jede Gang hat ihren eigenen Look und so. Das ist natürlich für sowas wie Netflix irgendwie ein gefundenes Fressen, bilde ich mir ein, weil dann kannst du das wunderschön bunt gestalten, alles und so weiter. Aber dieses eigentlich, diese roughe Tonalität auch, ich meine, der ganze Film spielt nachts. Du hast eine Szene, die am Tag spielt.
Okay.
Das Ende. Und so, die rennen halt, also die sind die ganze Nacht auf der Flucht. Und das ist halt was, also, ich weiß nicht, ich habe echt Angst, dass die das komplett vor die Wand fahren.
Aber du guckst es dir an.
Ja, klar. Ja, weil ich, weißt du, ich mag den Film.
Die Russos auch.
Die Russos generell ja auch, aber so gemessen an ihrem letzten Schaffen habe ich da echt ein bisschen Angst.
Ja.
Ja, und jetzt mal zu der eigentlichen John Wick-Referenz, weil die ist halt schon echt cool. In dem Moment, wo Cyrus erschossen wurde und die Warriors rennen müssen, hast du einen Radiosender, der die restlichen Gangs und Polizei auf dem Laufenden hält. Und dann hast du eine schwarze Dame und der Shot ist 1:1, den wir in John Wick haben. Du hast also eine sehr nahe, wo du nur noch die Nase und ein Auge im Anschnitt hast. Ansonsten siehst du die Mundpartie vor dem Mikrofon. Mhm. Und du hörst, wie sie eben
haucht,
durchsagt, wo die Warriors jetzt gerade unterwegs sind. Und auch da, also die haben zum Teil wirklich ganze Lines übernommen in John Wick. Mhm. Dass sie spricht ja dann auch die Zuhörer mit Hey Boppers an. Das ist aus Warriors an solche Sachen. Also es ist exakt nicht nur, dass sie die Einstellung und den ganzen Style übernommen haben, sie haben halt wirklich noch einzelne Lines übernommen.
Okay.
Und das ist halt schon ganz cool, weil die dann eben immer durchsagt, jetzt sind sie da und jetzt sind sie gerade eben in Manhattan da und da angekommen und dann spielt sie halt für den, sie sagt so, alles was wir jetzt machen können, ist einen Song für euch zu spielen und dann spielt sie halt Nowhere to Run. Und sowas ist halt ganz cool. Und sowas, wie gesagt, das haben die in John Wick schon sehr Wolle genommen, das ganze Ding.
Offensichtlich, ja.
Und da ist ja auch das gleiche Konzept. Also hier ist jetzt halt diese anfangs 9, dann 8-Mann-Gang, die verfolgt wird. Mhm. Und bei John Wick ist dann natürlich die einzelne Person, aber das Konzept ist das gleiche. Die ganze Stadt ist hinter ihm her.
Ja.
Ja. Und das wird dann eben kommentiert von dieser Radiostimme. Das ist das Zitat und eben nicht gerade subtil, aber irgendwie auch cool, finde ich. Weil hier ist es schon halt auch ein sehr stylisches Element. Ja, natürlich ist es dann, dass sie sich irgendwann, trennt sich da was in dieser Gruppe, ne? Und die müssen dann alle gucken, wo sie bleiben und so. Und das, ja, hat was. Auch wenn das in der Kritik nicht uneingeschränkt positiv, ja, wobei doch, geht schon. Gut, dann komme ich mal zu den Punkten. Achso, ich habe noch nicht gesagt, was er gekostet und eingespielt hat. 4 Millionen war das Budget, über 22,5 Millionen eingespielt, also definitiv ein Erfolg. Und eben
der,
ein Kultfilm.
Weil er schneller war.
Ja, ne?
Als Warner Bros.
Ja, weiß ich auch nicht. Also, wo bist du gelandet bei Warner Bros., weißt du das noch?
Oh, der hat richtig gut bei mir abgeschnitten. Ich glaube eine 9.
Stimmt.
Macht den sehr.
Ja. Terror in der Bronx hieß der auf Deutsch, ne?
Nochmal schönen Gruß an Stefan, der hat mir den ja da vorgeschlagen und als Los reingeworfen.
Mhm.
War ein geiles Ding.
Ja, cool. Ja, eben, und der wäre von Raff gekommen, deswegen nochmal liebe Grüße dahin. Spannend finde ich ja auch, dass so ein Ronald Reagan diesen Film öffentlich gut findet und dann auch hier Michael Beck angerufen hat, um ihm zu sagen, wie sehr er diesen Film feiert.
Okay.
Bisschen beängstigend, dass der keine 2 Jahre später Präsident war. Und das dann ja auch 8 Jahre gehalten hat, ey, Alter.
Ja.
Ach man, das war so lustig, ey. Also mal ehrlich, amerikanische Präsidenten so in der Geschichte sind dann doch primär lustig. Also auch natürlich beängstigend und echt ein Problem, aber also so aus deutscher politischer Sicht ist es ja doch absurd, was sich amerikanische Präsidenten am laufenden Band für Fauxpas erlauben und was für Idioten von außen gesehen dafür das Land regieren.
Das ist richtig, ja. Haben sie nicht Trump jetzt irgendwie verhaftet gestern oder so? War da nicht was?
Ist es jetzt endlich soweit?
Ja, ich glaube,
also ist auf jeden Fall auch da wieder der erste Präsident in der Geschichte, der verhaftet wird oder gegen den es eine Anklage gibt und so.
Ist ja, das hat man so auch noch nicht gehabt.
Ja.
Aber gut, wer, wenn nicht er?
Ja, ja, eben. Ich meine, Ronald Reagan hat zu seiner Zeit ja auch schon ein paar Dinger gebracht, die es bis dahin noch nicht gegeben hat. Also,
Nixon und Co., also
ja, eben.
Da können wir jeden rauspicken.
Ja. Und dann kann man eben auch mal The Warriors gut finden. Er meint auch ganz stolz, er hat in den Camp David hat ein Screening veranstaltet.
Ah ja, okay. Falls ihr euch fragt, welche Filme sich die Präsidenten so reinziehen. The Warriors.
Ja, sehr schön. So, die Punkte. 7,6 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 65. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,4. Publikum 4,2. Letterboxd 3,8. Und jetzt du.
Hast du irgendwas auszusetzen?
Nee. Also ja, das könnte wahrscheinlich blutiger sein insgesamt, aber dass ich meine, wir wissen, aus welcher Zeit der ist. Mhm. Der kommt trotzdem irgendwie echt rough daher. Gibt auch Leute, die den langweilig finden. Und auch wenn ich irgendwie weiß, was die meinen, finde ich nicht, dass der dann abflacht. Weil die sind ja schon die ganze Zeit irgendwie unter Strom. Also, oder weil da ist irgendwie Druck drauf, weil die müssen ja da wegkommen.
Ja, klar. Hört sich geil an. Ist ja eigentlich Win-Win für Raff, weil Ich meine, wie lange hätte er auf diesen Film warten müssen, wenn er im Lostopf wäre, ja, weißt total. Du? Und so kann er einen neuen beitragen und du hast kriegst seine Rezension hier von dir schon ganz frisch.
Ja.
Ich sag eine 9.
8,5.
8,5.
Ja.
Okay.
Was natürlich immer noch sehr, sehr gut ist.
Ja.
Erst recht, wenn ein Film so die Zeit übersteht, finde ich.
Definitiv.
Ja, musst dir mal angucken. Ey. Ich bin gespannt, was du über den sagst.
Ja, guck ich. Hört sich geil an. Also ich habe jetzt auch durch deine Rezension richtig Bock gehabt, den mal nachzuholen.
Ja, mach.
Alright.
So, und jetzt?
Jetzt kommen wir zum Kinofilm, wo besagter, gerade von dir rezensierter Film The Warriors zitiert worden ist.
Mhm.
Weil es hat ja alles hier, ist ja, die Übergänge sind ja hier durchdacht. Ist ja nicht einfach nur so random.
Nee, eben.
Und jetzt John Wick, Kapitel 4.
Ja, das Centerpiece.
Ja. Ist schon.
Diese Episode? Ja.
Ist ja quasi, wir sind ja so ein bisschen in der Banausen-Historie jetzt drin, weil wir haben über John Wick 3 im Unair Pilot geredet.
Das war der Anfang, richtig.
Das war der Anfang. Da waren wir gemeinsam nämlich bei der Premiere, wo Keanu Reeves auch auf der Bühne stand und
guckte. Ach stimmt, da waren wir bei der Premiere, ja. Genau.
Da waren wir beide zusammen. Und mitunter, wie gesagt, zum ersten Mal, als wir überhaupt Mikrofone hingestellt haben und einen Podcast auf die Beine gestellt haben, da haben wir über den Vorgänger geredet. Insofern ist es schon witzig jetzt.
Ja.
Fast 4 Jahre später.
Und daran erinnere ich mich noch, dass es da nicht nur Einverständnis gab, also jetzt nicht den Podcast betreffend, sondern unsere Meinungen zu John Wick 3 betreffend.
Mhm.
Weil da waren nämlich schon einige an dem Punkt, dass sie gesagt haben so, naja, jetzt dritter Teil von so einem Franchise und so und der erste war ja ganz nett, aber irgendwie ist das halt auch alles das Gleiche und es baut eher ab, als dass es besser wird und.
Ja.
Und dann kam der vierte und plötzlich drehen sie alle durch.
Plötzlich drehen sie alle durch, ja. Habe ich auch nicht, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Deswegen jetzt IMDb Top 148.
Da ist der schon. Okay.
Wahrscheinlich irgendwo auf der Höhe von Taxi Driver. John Wick 4, Chapter 4.
Zwischen Taxi Driver und 4, so. The Godfather 2.
Ja.
Da ist John Wick 4.
Ja, also eben aktuell recht großer Hype. Und da meintest du ja noch, ne, nach dem Kino meinte ich das doch. Und dann hast du gesagt, das hast du noch gar nicht mitbekommen.
Nicht so richtig, ne.
Aber das ist schon krass, oder? Mit was für Zahlen der aktuell daherkommt.
Ja, das stimmt.
Ja, also alle sind rundum begeistert von diesem Film. Und obwohl er 2 Stunden 49 Minuten geht, damit mal über eine Stunde länger als der erste Teil ist, sind hier alle begeistert.
Was ja auch gern mal bei anderen Franchises kritisiert wird, ist, dass John Wick ja ursprünglich als Trilogie angelegt worden ist und die jetzt einfach mal einen vierten Teil nachgelegt haben, weil er halt super erfolgreich ist. Sogar ein fünfter ist jetzt am Start.
Ja, und also dieses Spin-off, die Serie, ne, Ballerina.
Genau, die kommt auch.
Also schlachten sie aus, das Ding.
Die schlachten das gut aus. Und das wird ja auch gerne mal Volley genommen von der Letterboxd-Community, dass die sagen, so, ja, was soll denn das? Jetzt schlachten die hier dieses Franchise aus und so. Aber
stimmt, finden die sonst eher doof.
Ja, hier scheint's vergessen zu sein. Hier wird's verziehen, ja. Chad Stahelski zumindest, der Regisseur von allen Teilen, der, habe ich auch gelesen, so wo du gerade bei fragwürdigen Remakes warst bei Warriors, der bereitet gerade ein Highlander-Remake vor. Mit Henry Cavill.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt. Was. Aber Henry Cavill ist auch so ein, weißt du, sofern du so ein Fantasy-Mittelalter-Szenario hast, ist er auf jeden Fall the man to go, so, weißt du, hol den Witcher.
Stimmt, so ein bisschen geht's in die Richtung, ja.
Hat vielleicht mit seinen Vorlieben zu tun, dass der auch so, dass der sich ja geoutet hat als absoluter Gamer und ja diese ganzen Rollenspiele immer spielt und auch so diese Dungeons and Dragons, diese Brettspiele und so. Der ist ja voll der Nerd, obwohl der nicht so aussieht, so.
Ja.
Und das prädestiniert ihn vielleicht ein bisschen für diese Rollen, ja.
Ja, also, wir haben, glaube ich, keine Episode, wo wir uns nicht drüber beschweren, diese Remake-Sache, das nimmt Ausmaße an, die echt nicht mehr cool sind. Also für mich jetzt wirklich aktuell das Ding, was ich am schlimmsten finde, ist die Idee, Vertigo nachzumachen. Robert Downey Jr. Da die Hauptrolle spielen sollte, ist scheißegal, Alter. Wie kannst du, das sind einfach so Klassiker, remaken, das ist für mich wie so eben irgendeinen Classic Track zu nehmen und davon Remix zu machen. Das ist einfach eine doofe Idee.
Also jetzt wirklich aus den 60ern oder so, wirklich einen von den Riesenfilmen, gerade so aus der Hitchcock-Filmografie zu nehmen und da ein gutes Remake zu machen. Wann gab es denn das jemals, dass man das hieß so, Alter, okay, der kommt da wirklich krass ran.
Ja, eben.
Das ist jetzt ein Remake, das ist
wann hat das jemals wirklich funktioniert?
Rebecca wurde ja auch geremaked und so, weißt du, diese großen, da war nicht einer bei, wo man gesagt hat, Alter, den musst du unbedingt gucken, das ist wirklich ein krasses Remake.
Also kriegen es ja nicht mal bei so Filmen hin, wo man meinen würde, andere Dinge als die als die Handschrift des Regisseurs stehen da im Vordergrund. Mhm. Sowas wie Ben Hur. Aber das kriegen sie auch nicht gebannt.
Nee. Ich frage mich auch, warum die an die großen Filme. Ich meine, Guillermo del Toro macht's richtig. Auch wenn ich jetzt nicht hellauf begeistert war von Nightmare Alley. Aber er hat zumindest keinen Film genommen, der irgendwie so mega groß ist. Ja. Sondern er hat zwar einen alten Film genommen, fand die Prämisse cool und hat ihn so neu verfilmt. Aber es ist jetzt kein Film, den alle gesehen haben, oder weißt du, oder wo der Regisseur jetzt so maßgeblich in der Filmgeschichte...
Ja gut, aber dann macht er jetzt trotzdem Pinocchio und Frankenstein und
so. Ja gut, klar, da nicht. Sondern nur jetzt auf Nightmare Alley bezogen, sondern sucht dir einen Film aus, der nicht ganz so bekannt ist.
Ja eben, aber wenn schon remaken, Alter. Ja, ich find's auch völlig absurd, weil das Ding kann nur verlieren. Also,
ja klar.
Ist egal, was das für ein geiler Film wird. Da wird niemand sagen, ja, den hat's unbedingt gebraucht.
Und die geilen kreativen Kameraspielereien werden dann mit CGI wahrscheinlich dann gemacht.
Ja. Und gerade bei Hitchcock, wo es einfach so dermaßen von seiner Handschrift und der damit verbundenen Stimmung liegt,
ja,
hängt, das ist doch eine extrem beschissene Idee. Welcher Regisseur soll das denn machen?
Es wurde auch noch also gerade aus Hitchcocks Filmografie wurde noch nie ein gutes Remake gemacht.
Mir fällt
keins ein.
Es gab Rebecca und Psycho.
Katastrophe.
Ja, das habe ich gar nicht erst gesehen.
Mit Vince Vaughn. Das war, haben sie halt 1:1 nachgedreht.
Ja,
ohne Scham. Rebecca habe ich nicht gesehen. Ja, bin ich ja mal gespannt.
Ja, wie auch immer. Also deswegen muss man ja fast schon froh sein, wenn es dann so ein Franchise gibt. Auch wenn sie es jetzt ausschlachten, aber das ist zumindest mal ein Original, auch wenn jetzt da die Handlung nicht im Fokus steht.
Ja, das stimmt.
Ist zumindest nicht irgendein Remake. Auch wenn es solche Rache-Stories natürlich schon zuhauf gegeben hat.
Ja, aber das fand ich ja erfrischend. Also gerade am ersten Teil fand ich das gut, dass der so ein straight,
ja, eben super straight, Film war. Super simpel und hat funktioniert. Ja.
Man macht halt etwas, der Held ist angekotzt und geht halt auf Rache-Tour. Das ist halt so,
ja,
ist ja auch so Taken-Rezept, weißt du?
Mhm.
Einfach Rezeptur, aber du weißt, was du kriegst im Kino, sitzt da und hast Spaß.
Ja, eben.
Und ballert.
Die Hauptfigur hat eine klare Motivation und die gilt's zu erfüllen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist auch hier der Fall.
Fand ich im zweiten, dritten Teil, das ist natürlich alles viel globaler, viel größer geworden. Es geht nicht mehr um diese Motive von dem Hauptcharakter. Da hat man das Ganze natürlich, man musste das ein bisschen aufblasen. Fand ich natürlich so storymäßig nicht so geil wie beim ersten. Aber gut, drauf geschissen.
Mhm. Ja, das haben sie konsequent weitergefahren. Definitiv. Das Ding. Deswegen, ich glaube, jetzt hier sind Schwerpunkte Osaka, Berlin und Paris.
Ja. Ein bisschen James Bond-Style, jetzt geht's rund um die Welt.
Mhm. Ja gut, eben, also ganz zu Beginn ist er noch in Jordanien.
Mhm.
Lawrence of Arabia lässt grüßen.
Voll.
In vielerlei Hinsicht. Und dann erklären die eigentlich auch schon relativ schnell, dass das Kopfgeld auf ihn immer höher wird. Und er jetzt den ganzen High Table hinter sich her hat.
Ja. Ist das jetzt die Handlungszusammenfassung, oder?
Ja, ungefähr. Also ich weiß nicht, was
du springst auf jeden Fall ein bisschen.
Ja gut, dann erzähl du.
Naja, John Wick ist halt vom Hohen Rat verraten worden und fast getötet in den vorigen Teilen, kann man an der Stelle verraten. Und das, was du jetzt gerade meintest, er bringt in Jordanien halt den Ältesten des Roundtables um. Und das wiederum bringt ja den Marquis auf den Plan. Das ist halt der neue Antagonist des neuen Films. Der kriegt nämlich alle Freiheiten, erhält alle Freiheiten, John Wick zu eliminieren, kostet es, was es wolle.
Mhm.
Carte blanche. Und der zieht unter anderem diesen blinden Ex-Killer Kane hinzu und droht ihm mit der Ermordung seiner eigenen Tochter, falls er nicht spurt, weil der hat am Anfang natürlich keinen Bock und sagt,
war schon in Rente.
Der ist in Rente, ich bin raus aus der Nummer, und er sagt aber, ja, wir wissen, wer deine Tochter ist, auch wenn du dich hier schön von ihr distanzierst, aber solltest du hier nicht spuren und so weiter, dann wird sie halt umgebracht, fertig.
Mhm.
Und der macht nicht nur das, sondern der exkommuniziert auch den Manager Winston, den wir auch in den vorigen Teilen kennen. Das ist die Rolle von Ian McShane.
Mhm.
Und um dann auch ein Exempel zu statuieren, macht er noch etwas anderes, was die Besetzung des Continental Hotels angeht, des Großes. Und er lässt das Hotel einstürzen. Das heißt, er reißt das Hotel komplett ein, das Gebäude, dass er seine Macht beweist und sagt, du bist exkommuniziert, hast nichts mehr mit dem Roundtable zu tun, dein Hotel wird dem Erdboden gleichgemacht. Und
Habe ich das richtig? Also, weil ich dachte am Anfang auch, als man diese Sprengung sieht, die sprengen das komplette Hotel.
Ja.
Aber man sieht dann ja im späteren Verlauf noch einen Shot, wo die vor dem Gebäude stehen. Und da sieht es halt einfach so aus, als hätten die halt innen drin alles rausgesprengt, aber das Gebäude steht noch.
Ja, habe ich mich auch gefragt.
Weil da ja auch die Rede vom Wiederaufbau und so ein Gedöns ist.
Mhm.
Also, irgendwie weird, aber ja.
Gute Frage, vielleicht steht noch die Fassade oder so zum Teil.
Ja, aber Winston ist ohne Job.
Genau, Winston ist ohne Job und dann haben wir halt eine Hordekiller, die wieder auf John Wick angesetzt werden. Und er sieht halt einen Ausweg, nämlich es gibt halt strenge Regeln, wie gesagt, um diesen Hohen Rat rum. Und er kann den Marquis zum Duell auffordern. Aber um dieses Duell einzufordern, muss er halt wieder von einem Mitglied des Rats offiziell aufgenommen werden. Das heißt, er muss wieder irgendwie...
Er muss Teil einer Familie sein.
Er muss wieder Teil einer Familie sein und das führt ihn halt nach Berlin. Das ist halt diese Berlin-Storyline. Und jetzt geht's darum, dass er erstmal die Voraussetzung erfüllt, um dieses Duell zu erfüllen und dann den neuen Erzbösewicht da herauszufordern.
Mhm.
So würde ich das zusammenfassen.
Ja, super.
Ja, und dann haben wir ein paar bekannte Gesichter, die wir auch aus anderen Teilen kennen. Ken Reeves natürlich als John Wick. Lawrence Fishburne ist wieder dabei. Lance Reddick ist dabei. Leider verstorben mittlerweile. Hat aber wohl noch eine Rolle in Ballerina, weil er da schon Szenen abgedreht hat für, habe ich gesehen und gelesen.
Und im Fünften.
Fünften ist auch dabei. Ja. Okay. Und Ian McShane natürlich. Und dann haben wir noch neue Gesichter. Hiroyuki Sanada.
Mhm.
Schon diversen Filmen gesehen. Clancy Brown spielt mit. Auch immer gern gesehen.
Ja, Sanada sollte ja schon im zweiten Teil dabei sein, konnte dann nicht wegen Endgame.
Genau.
Und hat dann hier eine Rolle bekommen. Im dritten Teil soll er dabei sein. Warum?
Im dritten war das.
Ja.
Jetzt haben sie sich revanchiert.
Mhm.
Ja, Bill Skarsgård spielt besagten Marquis.
Mhm.
Donnie Yen ist dieser besagte Killer Kane, der Blinde.
Ja.
Und Scott Adkins haben wir noch. Im Fatsuit.
Ja.
Als Killer-Hacker.
Mhm.
Schon ganz geil, weil... Auch wenn er den Fett zuträgt, siehst du ja schon, dass der Typ irgendwie gewisse Skills haben muss unter seinen Kilos.
Ja.
Und das ist unsere Action-Ikone.
Die auch ein bisschen Wirkung vor Logik, aber ja.
Ja, ein bisschen schon. Aber gut. Ist halt der Käferman. Der ist ja doch, der macht auch einen Spagat, obwohl er gut beleibt ist. Es gibt ja manche, die sind ja gut unterwegs. Oder Sammy Hong ist ja auch so einer.
Mhm.
Ja, das ist die Besetzung. Und das Ganze über 169 Minuten. Mit wenig Atempausen, sage ich mal. Wie fandst du es?
Sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam.
Ja.
Ja. Und meine Fresse, also was die Farben angeht und den Style, fährt er wieder einiges auf. Also klar hat man immer wieder diese, also ich kenne keinen Film, der mich mehr an ein Videospiel erinnert als John Wick-Reihe.
Ja, klar.
Und schade, dass es kein PlayStation-Spiel ist, weil dann hätte ich jetzt eine gute Videospielverfilmung, weißt du, die man immer wieder nennen kann, wo man sagt, ey, John Wick war eine geile Spielverfilmung.
Ja.
Aber es ist keine Spielverfilmung und
nee, die machen das eher andersrum.
Die machen das andersrum. Es wirkt aber so, weißt du, du hast diese super stylischen Level mit irgendwelchen.
Ja, diese Topshot-Sequenz
ist. Diese
halt,
Topshot-Sequenz ist mega, aber auch so, wo die dann fast schon in so einer Art Museum da, so eine Schießerei, weißt du, du hast ja die Szenerien wechseln ja immer so, weißt du, er geht in einen anderen Raum und dann ist es plötzlich so wie so ein anderes Level, weißt du, wo dann die Ballerei weitergeht und so. Das ist schon immer ganz witzig, dass es so eine Game-Optik ist.
Ja.
Aber diese Top-Shot-Plan-Sequenz ist schon auch mega.
Naja, haben sich echt ein paar nette Dinge einfallen lassen.
Richtig geil, ja. Ja.
Aber das war es bei den Teilen davor auch schon. Das ist es dann halt irgendwie auch. Eine Aneinanderreihung von sehr beeindruckenden Set-Pieces.
Ja.
Und manchmal wirkt das schon auch ein bisschen forciert zusammengeklöppelt, finde ich, so was die Handlung angeht.
Mhm.
Also was man spürt förmlich, dass die halt eher so die Idee hatten, jetzt brauchen wir hier noch ein großes Setpiece und dann haben wir noch die Idee und dann muss halt die Handlung irgendwie so gestrickt werden, dass der da hinkommt.
Ja, Handlung in Anführungszeichen.
Ja, ja, aber eben. Und deswegen fand ich das auch so lustig, dass dann, wenn du dir so die übertrieben vielen Trivia-Facts durchliest, die es da gibt, wo eigentlich sowieso primär beschrieben wird, wer welche Waffe verwendet und so.
Ja.
Dass dann da wirklich stellenweise versucht wird, die Handlung zu rechtfertigen. Also so die Dinge, die da passieren, irgendwie
ach so,
denen einen Sinn zu geben. Das, ja, finde ich schon abgefahren. Gerade bei so einem Film.
Naja, nee, das ist für mich hier Style over Substance vom Feinsten. Also Handlung und Story. Deswegen, da gucke ich mir keinen John Wick-Teil an, um jetzt hier groß die Handlung oder eine Story rauszufinden, sondern da gucke ich mir drei Farben blau an. Um mal wieder bei dem Beispiel zu bleiben.
Ja.
Das ist ja einfach nur Action-Geballer und sehr krass choreografiert, wie ich finde. Teilweise ist es mir zu choreografiert, weil du siehst, okay, alles klar, es ist einstudiert, er greift jetzt von da an, er wehrt ihn ab, so, weißt du, greift dann dahin und so weiter und das wirkt da teilweise wie so ein einstudiertes Ballett.
Ja, weil er halt manchmal irgendwie auch auf Leute reagiert, die von hinten kommen, die er so nicht hat kommen sehen.
Und richtig, und greift ihn halt direkt in die Hand und so, wo du dann denkst, okay, wie kann er das sehen?
Ja.
Definitiv. Dadurch wirkt das ein bisschen teilweise zu choreografiert, aber andere Momente sind dann wieder so, dass du denkst, Alter, das ist schon aufwendig gemacht, ist geil geschossen, ist ballert und geht ab.
Ja.
Und ist auch nicht zimperlich, was ich ja mag an Filmen. Weißt du, also hier werden halt Hände abgehackt und keine Ahnung, Blut sprießt halt und ist halt wirklich gewalttätig, so dass Leute schon mal zusammenzucken in dem Kinositz.
Ja. Ja, hat auch ein paar lustige Momente.
Ja. Also Scott Adkins Rolle ist schon so das, was man als Comic Relief bezeichnen kann. Also
total.
Das habe ich eigentlich noch nie, so einen überzeichneten Charakter habe ich in John Wick Film sowieso noch nie gesehen.
Mhm. Ja, gibt ein paar Figuren, die irgendwie nur Comic Relief sind. Ich meine, der Marquardt, also ist ja auch mehr oder weniger ein Comic Relief, oder?
Ja, unser Security vom Berghain.
Ja, der Türsteher.
Da dachte ich aber auch, habe ich an den Trivia Facts auch gelesen, dass das offensichtlich eine Verbeugung war vor Guardians of the Galaxy und I Am Groot.
Fand ich affig, ehrlich gesagt.
Aber ich habe auch dran gedacht.
Ich auch, ja, klar.
Ich dachte auch so, okay, jetzt macht er hier I Am Groot oder was auf Deutsch.
Ja.
Ich bin Klaus.
Fand ich völlig sinnfrei.
War nicht so richtig.
Ich meine, als Riesenfan von Guardians of the Galaxy hat mir das trotzdem gar nichts gegeben. Da ich so wie unnötig. Also.
Da war die Warriors-Referenz schon ein bisschen besser.
Ja.
Oder die von Lawrence von Arabien, auch wenn die natürlich auch on the nose war. Aber wenn man den frisch gesehen hat, ist das schon natürlich geil.
Schon geil, ja.
Ja, definitiv.
Total.
Und auch so, weißt du, dass der Typ vom Hohen Rat, der halt von ihm eliminiert wird, dass der halt wirklich so Omar Sharifs Farben anhat, weißt du, und so das gleiche Outfit.
Ja. Das war, haben die ja auch genau an der Stelle gedreht, ne? Das ist echt abgefahren.
Ja. Jetzt bin ich ja, jetzt wäre ich mal gespannt, wie du die besagten Schauspieler fandest, einige von denen ich aufgezählt habe. Wie standst du denn zum neuen Bösewicht, dem Marquis, gespielt von Bill Skarsgård?
Was denkst du?
Also, ich fand ihn ja nicht rundum geil. Weil,
Ach so? Warum?
Ich fand es ein bisschen aufgesetzt. Ich fand den Akzent komisch, weil der spielt ja irgendwie so einen Franzosen.
So einen Franzosen. Er spielt einen Franzosen, ja.
Ja, er spielt einen Franzosen, aber nicht so richtig glaubwürdig. Also so, er hat diesen französischen Akzent, der hat irgendwie wirkt wie so ein Schauspieler, der sich einen französischen Akzent eingeangelt hat. Und ich habe da viel ein bisschen, er ist halt so einer von diesen, die halt so wie so ein eitler Fauler rumlaufen und sich für unantastbar halten und unbesiegbar. Und da habe ich schon teilweise geile Antagonisten gesehen, die halt so dieses Hochnäsige haben. Aber welchen ich zum Beispiel hervorheben würde, Alfie Allen war ja einmal in so einem John Wick-Teil der Antagonist und der war ja komplett emotional.
Mhm.
Der hat ja ständig, der ist ja ständig ausgerastet und so weiter. Und hat ja ständig,
der war wie so ein beleidigtes Kind.
Der war wie so ein beleidigtes Kind und den fand ich mega, den fand ich richtig gut als Antagonist. Und er hier ist halt so der Arrogante, aber weiß nicht, hat mich nicht so hundertprozentig überzeugt.
Finde ich schön, dass du das so siehst. Vielleicht auch einfach, weil ich es genauso sehe. Nee, ganz ehrlich, schauspielerisch hat der in meinen Augen hier versagt.
Hat er.
Weil, also gibt's verschiedene Ebenen. Zum einen füllt er die Rolle nicht, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist es nämlich genau. Wenn du so einen Bösewicht als so einen arroganten Fatzke aufziehst, der sich für unantastbar hält, dann muss sich das körperlich auch manifestieren, dann musst du das spüren als Zuschauer. Das muss so ein Anton Chigurh. Da kommst du nicht eine Sekunde auf die Idee, dass du dem Typ irgendwas kannst.
Ja, definitiv.
Weißt du, also das ist so unantastbar Top-Level.
Ja.
Und die Bedrohlichkeit, das ist nochmal was anderes. Aber allein diese Attitude von niemand kann mir irgendwas. Mhm. Und das füllt er nicht.
Nee.
Und dann kommt hinzu, dass der, was den französischen Akzent angeht, komplett versagt.
Ja.
Das ist nicht gut, Alter. Das ist nicht ansatzweise ein authentischer französischer Akzent. Was soll denn das?
Hat ihn teilweise
Warum
auch gehabt,
müssen sie den zum Franzosen? Ja, eben. Und ganz so entscheidende Worte, also es ist einfach, du hast richtig gemerkt, es ist bestenfalls einmal kurz sich einmal angehört, wie könnte das klingen und dann halbherzig irgendwie so gemacht. Das ist echt nicht gut, Alter. Warum haben sie den nicht zum Schweden gemacht? Also was soll das? Warum muss der ein Franzose sein?
Zum Beispiel hätten Schweden rausmachen können, ja.
Wenn's schon
oder
Bill,
halt ohne Akzent, oder?
Ja eben, also wenn es schon Bill Skarsgård sein muss, dann mach doch einen Schweden aus ihm.
Oder einen Franzosen, wenn er einen Franzosen in die Rolle packen willst.
Ja.
Genau.
Gibt's ja nun wirklich genug gute Leute, die das authentisch hätten machen können. So fand ich es echt affig.
Ja, und dann geht er halt baden, also er hat diese fancy Anzüge angehabt, weil sie so ein bisschen altmodisch wirken, so ein bisschen Gatsby-Style mit Taschenuhren und Westen und so. Aber ich denke so, ja, nur weil du dir jetzt fancy Klamotten anziehst oder weil die Kostümbildner halt hier super Job machen, heißt nicht, dass ich dir das abnehme, was du gerade machst.
Ja, sowas. Und auch da gibt's Leute, die dann in True Effects versuchen zu erklären, warum das so ist. Weil die sagen, dass der halt aus der Armut kam und dann also quasi so Neureicher ist. Mhm. Und deswegen ist es ihm wichtig, das halt auch nach außen zu tragen, wie viel Cash er hat, damit deswegen glitzernde Anzüge und alles möglichst fancy.
Voll der True Effect, ja, okay.
Was für mich immer noch nicht erklärt, warum er das scheiße spielt.
Ja, eben.
Aber
ey, das muss man ihn abnehmen.
Ja, eben. Also es ist jetzt halt auch hier wieder, ne, die Besetzung ist klar, der Typ hat einen Hype, aber Wirkung vor Logik, wirklich.
Aber jetzt hast du, und das ist immer das Problem.
Nee, wobei Wirkung vor Logik stimmt ja überhaupt nicht, weil es wirkt ja nicht gut. Also nee. Ich finde, er versagt hier wirklich.
Und das Problem bei diesen großen Casts oder bei Leuten, wo halt namhafte Leute auch zugezogen werden, jetzt hast du so Leute wie Clancy Brown, weißt du, der irgendwie so den neutralen Juror spielt, der mega ist, oder Donnie Yen macht das auch sehr gut.
Donnie Yen macht das großartig.
Hiroyuki Sanada, das sind alles gute Leute. Und dann hast du halt den Oberbösewicht und der schmiert halt gegen anderen. Wo du denkst, so, ja, das ist, da siehst du bist noch nicht so weit.
Und wer für mich auch abschmierte? Shamir Anderson, der diesen ominösen Nobody spielt.
Ja.
Auch hier wieder klar, so we get it, die Anspielung an The Good, The Bad, The Ugly.
Auch wenn ihr sie zum 7. Mal wiederholt, wir haben es verstanden.
Ja. Er hat das in meinen Augen auch nicht gut gemacht. Also das war bestenfalls solide. Da wäre sehr viel mehr drin gewesen.
Ja.
Finde ich. Aber ich finde eben auch, ich fand seine Figur generell so ein bisschen unglücklich und fast schon überflüssig. Den haben sie in meinen Augen auch nur gebraucht, damit sie jemanden mit dem Hund erzählen können. Weil,
nee, ich glaube, es gibt einen anderen Grund.
Nämlich?
Ich habe bei ihm sofort gesehen, also besonders was die Entwicklung im Laufe des Films angeht, weil ja John Wick seine ganzen Protégés und seine ganzen Leute, die irgendwie noch irgendwie an seiner Seite waren oder die irgendwie noch zu ihm standen, die hat er komplett im Laufe der Reihe hatte die verloren.
Ja, ja.
Der steht ja fast nur für sich. Ja. Und ich habe mich gefragt, okay, eigentlich müssten wieder 2-3 Leute dazukommen, die auf seiner Seite sind, weißt du, die irgendwie
dass
so.
Dass den jetzt einführen als dann jemand, der in seinem Team ist.
Definitiv.
Okay, das kann sein.
Kann sein, muss nicht.
Ja,
aber
ja.
Das hat nicht
gut möglich, aber das wäre ja auch dünn. Wenn dann seine Figur so überflüssig wirkt, wenn sie im Endeffekt diesen Zweck hat.
Ja.
Aber klar bedient er so ein bisschen die positiven Seiten von John Wick oder stellt die raus, weil er halt Situationen generiert, wo eben John Wick sich sehr menschlich verhält. Ja, wie auch immer, ich fand, das war so ein bisschen Mittel zum Zweck, die Figur. Und eben vielleicht auch, weil die halt auch überhaupt nicht rund erzählt ist, die Figur. Vielleicht ist deswegen schauspielerisch auch nahezu unmöglich, das irgendwie gut zu machen, weiß ich nicht. Aber eben, ich finde auch, so ein Sanada kriegt das nur wirklich hin. Und Donnie Yen, Alter.
Der war mega.
Der sieht furchtbar aus. Boah, das ist schlimm gemacht.
Ja.
Aber hat er geil gespielt.
Und ja, ich meine, das ist halt vielleicht ein bisschen so dieses runtergekommene, weißt du, ich bin hier raus. Am Anfang hat er noch lange Haare gehabt und so. dass er halt so abgefuckt aussieht.
Und kennst du die Vorlage? Also ich meine, er hat das ja in Rogue One, hat er ja auch schon quasi den blinden Samurai gemacht. Aber kennst du den Film?
Satoshi?
Ja.
Nee, da gibt's auch, also welchen von denen? Gibt's ja 29 Teile, glaube ich.
Ach so,
war das
nee.
Das ist die längste Filmreihe der Welt.
Ach, ist der das, ja?
Das ist der.
Ich meine so diesen Ursprung, also. Diesen Tale of Satoshi.
Ich habe nichts von gesehen und keinen einzigen Film, nichts von gelesen. Comic kenne ich auch nicht. Also, leider nicht, nee.
Naja, weil diesen ursprünglichen kenne ich, den wollte ich mir aber eben jetzt auch mal wieder angucken.
Okay. Also wenn er da anfängt mit der Filmreihe, dann musst du auch durchziehen, als Komplettist.
Na nein. Ja. Nee, warum? Man kann sich doch den einen mal angucken. Also.
Was ist denn jetzt los? Na, ganz, ganz neue Worte hier. Ist okay, wenn man sich nur einen anguckt.
Na jedenfalls fand ich halt auch diese Referenz ganz, ganz cool. Weil das ziehen sie schon gut durch und er macht das eben, wie gesagt, echt gut.
Wie schnell der ist, Alter.
Ja, ist unglaublich.
Krasser Typ, krasser Athlet.
Auch wenn ich jetzt eben von Leuten, die da mitgearbeitet habe und auch schon von Leuten, die eben in anderen Filmen mit ihm gearbeitet habe, weiß, dass der da leider so ein bisschen Van Damme-mäßig unterwegs ist und das halt nicht immer cool ist, als Stuntman mit dem zu arbeiten.
Team ist egal, ja.
Weil du halt echt was abkriegst, so der gibt dann Fick. Es sieht halt auch gut aus, Alter.
Ja, muss man ihm lassen.
Das muss man ihm einfach lassen.
Ja, Donnie Yen ist hier ein Highlight.
Ja.
Das stimmt.
Ja, und man sieht halt auch, dass der fechten kann und so, ist schon, macht er gut.
Also es wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich jetzt...
Und allein das, ne, also dieser Griff, dass er so rückseitig den Stock greift, das ist ja auch schon das Satoshi-Ding.
Ah, okay. Ja, auch wo der
super ungewöhnlich ist, das machst du halt eigentlich nicht.
Wo der diese Bewegungsmelder auch erstmal an anheftet, weißt du, hin und her und dann genau weißt, wo die Leute gerade langlaufen.
Ja, wobei, ich meine, auch da finde ich, das bricht so ein bisschen, da sind sie einfach nicht konsequent mit seinen Daredevil-Skills. Weißt du, weil wenn dann die Bedienstete neben ihm steht und er erstmal nach dem Glas tasten muss, denke ich mir so, was jetzt? Mhm. Also das ist halt nicht konsequent, aber whatever.
Aber das Glas hatte doch keinen Bewegungsmelder.
Nee, aber er kann ja, so wie er davor auf alles reagiert, wie die Leute um ihn rum sind, weiß der ja jederzeit, wo sich wer befindet. Also, naja, ist auch egal. Wie gesagt, alles so ein bisschen.
Ja gut, könnte man jetzt wieder so auslegen, dass er vielleicht so tut, als wenn er nicht mehr so gut ist und nicht in Form.
Ja, da habe ich aber drauf geachtet, weil klar hat er das auch wahrscheinlich bewusst gemacht in Situationen, wo andere Leute um ihn herum sind.
Um ihn zu unterschätzen und so.
Genau. Auf der anderen Seite waren das ja dann auch oft primär Leute, die seine ganze Geschichte und sein Schaffen extrem gut kennen.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, also es ist alles Wirkung vor Logik. Ich finde nur, wenn es dann halt Leute gibt, die versuchen, da eine Logik reinzubringen, dann kann man das ja auch irgendwo angreifen, aber muss man natürlich auch nicht, weil der Film ist halt das, was die anderen Teile auch sind. Und wir haben ja tendenziell Spaß mit sowas. Wie,
ja, haben wir.
Wie ist der jetzt für dich so im Ranking, was die Teile davor angeht?
Voll gut. Also ist in einer ähnlichen Linie.
Mhm. Macht er konsequent weiter, ne?
Macht er konsequent weiter. Ich hatte hier auch wieder viel Spaß.
Ja.
Und
weißt du, was ich ein bisschen schade fand?
Es gibt kleine Kritikpunkte. Du hattest gerade Donnie Yen und ich finde Donnie Yen und John Wick natürlich im direkten Clinch finde ich mega. Und ohne jetzt das Finale zu verraten, da hätte man halt mehr rausholen können.
Ja, und
was
das,
die beiden angeht. Das ist halt, weißt du, das Duell ist halt nicht so gestaltet worden, wie ich es gerne gehabt hätte.
Ja, das hat, so also hatte man davor ja vermehrt, finde ich, so die direkte Konfrontation im Kampf mit denen.
Aber als End.
Ja, ich finde da, also war halt auch die Referenz an den Film wieder klar, so man hat ja auch selbst da, also man hat ja vereinzelt Töne aus Ecstasy of Gold gehört, ne?
Ja, klar.
Insofern auch hier wieder nicht gerade subtil zitiert, aber ganz, ganz geil, also optisch halt auch echt ganz schön. Was mich eher gestört hat, ist der Umstand, dass überhaupt Donnie Yen da zum Einsatz kam. Weil, warum ist der überhaupt noch eingesprungen? Er hätte auch Nein sagen können. Zu dem Zeitpunkt war das Ding ja eigentlich schon gelaufen für ihn. Mhm. Also weißt du, das ist auch da wieder so ein bisschen dramaturgisch echt strange gelöst.
Ja, aber seine Tochter war doch immer noch in Gefahr, wenn er das nicht gemacht hätte.
Ja.
Sie ist ja das Druckmittel.
Ja, aber da hatte er davor nicht schon gesagt, so, ja, nee, pass auf, du kannst das deine Kämpfe selber ausführen, ausfechten?
Nee, das zum war Marquis? Danach, oder?
War das danach? Nee, wie auch immer. Also fand ich alles ein bisschen konstruiert halt, wie dieses Ding mit den Treppen auch und so, also hat man.
Das war aber geil, die Szene.
Ja, natürlich ist die super als Setpiece, aber eben sie ist da, weil die so ein Ding auf den Treppen haben wollten. Und
ja, klar, also, aber auch wegen dem Zeitdruck war das schon spannend gemacht, so weißt du, weil.
Ja, und da kommt ja auch so ein bisschen dieses Sisyphos-Bild durch, ne? Dieses ständige den Berg hoch und wieder runterrollen und so. Verstehe ich schon alles, aber eben, es wirkt so ein bisschen zusammengeklöppelt, aber auf der anderen Seite, was will man jetzt auch erwarten vom vierten Teil von so einem Franchise?
Ja, der vierte Teil kam mir vor, als wäre der so ein bisschen, also nicht so geerdet wie die anderen, sondern der war so ein bisschen comic-mäßiger. Gerade das mit den Treppen oder wo er dann aus dem Haus fällt oder so, weißt du, das sind ja schon Momente. Oder auch wieder, wie gesagt, dieser Charakter von diesem Killer-Hakan und
bleibt da mit dem Kopf hängen und steht halt wieder auf, Alter, wie geil. Also das halt ist ein lustiger Moment eher.
Das ist doch dieses typische Filmding, so, weißt du, wenn die von 5 Kilometern runterfallen und dann aber auf so einem, weißt du, auf so einem Auto landen oder so hin und her, dann wird der Sturz halt abgefedert, so, weißt du, dann passiert nichts.
Auch wenn man nur im Kopf hängen bleibt, alles fein.
Ja. So typisch dieses Homer Simpson-Ding, wo er dann diesen Wasserfall da runterfällt. Au, 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 au.
Ja, eben, also Trope. Das ist halt... Ja, da muss man alle Augen zudrücken.
Ja, darum geht's nicht. Michael Reeves spricht 380 Worte während des Films. Also das ist schon, also wer hier Wert auf Handlung oder Dialoge legt oder auf das, hier muss man wirklich beide Augen zudrücken.
Ja. Wie fandst du das Arc de Triomphe-Ding? Oder Place d'Etoile war das?
Mit dem, mit der Autoverfolgungsjagd und so weiter und wo die da.
Dieser Kreisverkehr.
Fand ich geil.
Ja.
Fand ich gut.
Ich fand's leider, also man hat halt gesehen, dass das CGI-mäßig zusammengeflickt wurde. Mhm. Fand's vom Look her nicht immer geil. Oder es sah halt einfach insgesamt nach einem sehr künstlichen Ding aus. Das fand ich so ein bisschen schade. Weißt du, weil die Fights und die Fahrten mit dem Auto haben die ja irgendwie einen Tegel gedreht. Und dann in der Pandemie halt genutzt, dass du in Paris quasi keinen Verkehr hattest und dann haben sie da die Aerials und alle anderen Shots gemacht und es dann halt zusammengeflickt und das finde ich, sieht man halt vereinzelt und ist nicht immer geil.
Ja, ein bisschen schon.
Also es hat halt einfach, sticht halt vom Look her total raus, als wenn du jetzt zum Beispiel diesen Kampf in diesem Club hast mit diesen Wasserfällen, da siehst du halt, das ist eine reale Location, da ist nichts zusammengeflickt. Ja. Das sieht halt anders aus.
Berlin übrigens, ja. Also wenn da Leute abgemetzelt werden und wenn es da Messerstiche gibt und einer irgendwie gerade Amok läuft,
dann wird einfach weiter getanzt.
Das Berliner Publikum tanzt weiter, das ist denen scheißegal. Das Feiern lassen wir uns hier nicht vermieden, ja. Das ist egal, was hier passiert.
So geil. Neben dir wird einer abgestochen. Yay, Party on, Alter, gib ihm.
Party on.
Ja, ja, eben. Also da muss man halt wirklich alle Augen zudrücken. Also ich fand ja auch dieses Ding, war das in den Teilen davor auch schon so, dass jeder Einzelne, der eine Waffe hat, auch mit einem kugelsicheren Anzug unterwegs ist?
Ach, deswegen der Kragen so, weißt du, weil er den Kragen mal so hoch gemacht hat. Ich habe mich mal gefragt, was das sollte. Also sein Anzug war kugelsicher.
Ach, du hast dich aber davor nicht gefragt, wenn er irgendwie 10 Kugeln auf die ganzen Assassinen da schießt und die nicht umfallen, hast du dich nicht gewundert, was da los ist?
Naja, teilweise hat er die ja getroffen und so und das haben die dann weggesteckt, meiner Meinung nach.
Ach so.
Die sind 3 Meter groß, das sind Tiere.
Ja, nee, weil das fand ich hier jetzt Pfeil, eben wirklich inflationär, Alter, weil das ist so ein Ding, die haben ja an einem Punkt kurz über seinen Anzug dann erklärt, so ist hier auch wieder komplett Kevlar und so, alles fein, wo ich mich dann auch frage, warum sind die Hemden dann nicht auch aus Kevlar, wenn der Anzug das schon ist, aber gut.
Dann wird es wohl insgesamt zu schwer.
Natürlich. Vielleicht hat Keanu Reeves auch deswegen so einen komischen Laufstil. Der läuft halt echt, also wie nach einer Hüft-OP, ne? Das ist schon, der hat mit diesen O-Beinen hat er echt einen abgefahrenen Gang.
Ja.
Hüft-OP. Aber ja, naja, jedenfalls fand ich das halt auch so ein bisschen unlogisch wieder. Oder es hat, war für einige Action-Momente, finde ich, sehr schade, weil bei diesen gepanzerten Typen war ja klar, dass die das alles wegstecken können und dass er da irgendwie unter den Helm kommen muss.
Ja, klar.
Aber bei den ganzen Anzugträgern war dann irgendwann klar, okay, auf einen Anzug schießen geht nicht und trotzdem schießt er immer erstmal 3-mal auf den Körper, bevor er ins Gesicht schießt. Mhm. Was ja, glaube ich, auch, haben sie ja mal erklärt, so mit dieser ganzen Soldaten-Backstory und so, dass das im Nahkampf Sinn macht, dass du erst auf den Körper und dann den Kopf schießt und so, aber er müsste ja nach dem 20., den er so nicht umbringen konnte, weil er irgendwie mit dem kugelsicheren Anzug rumrennt, müsste das doch irgendwann kapiert haben. Deswegen, das sind so ein paar Sachen.
Aber du suchst ja jetzt wieder nach einer Logik, die man halt bei John Wick nicht suchen sollte.
Ja, ja, mir geht's eher darum, dass ich das halt choreografisch schade finde, dass sie sich so drauf ausruhen konnten, dass aus nächster Nähe auf dich geschossen werden kann und es gar keinen Impact hat, weil alle mit kugelsicheren Anzügen rumlaufen. Und das ist halt so, finde ich halt so ein bisschen schade, weil dadurch steht er halt voll oft auf offener Fläche, alle ballern auf ihn und es reicht eben mal kurz, das Gesicht hinter das Sakko zu halten. Also das war einfach ein bisschen viel in meinen Augen so, dass der halt niemand hat irgendwas eingesteckt, weil einfach jeder diesen Anzug trägt und das fand ich so ein bisschen.
Aber welchen Move ich ja ganz geil finde in Actionfilmen und das haben die hier auch bedient, wenn die Knarre leer geschossen ist,
sie geworfen wird.
Und dann genau, dass sie den Typen einfach mal so die Knarre ins Gesicht werfen, so, weißt du, hin und her, oder das, was gerade leer ist und so weiter, den Typen einfach mal so in die Fresse feuern. Das finde ich ja immer einen sehr geilen Move, dass der so kurz durcheinander ist und du den dann irgendwie zerlegst. Und ja, das machen die auch gerne.
Und das Waffenhandling von Keanu Reeves ist natürlich wirklich der Wahnsinn.
Ja, das ist schon dafür.
Wirklich gut.
Weil wenn man denkt, dass der Typ 60 ist, ist schon...
Naja. Nee, also klar, macht er echt gut.
Nimmt man ihm ab.
Aber eben, so ein paar Sachen sind dann halt wirklich redundant. Du hast ja auch schon gesagt, so ein paar Moves wiederholen sich dann einfach echt oft. Wie er die Leute auf den Boden holt, ist halt auch nahezu immer der gleiche Move.
Ja, klar.
Und auch das mit 60, zweifelsohne, alles super.
Ja, du siehst halt in vielen Momenten, dass er das halt wirklich ist, so, weißt du. Und das sorgt halt schon für Props, so, weißt du. Wo nicht, also er hat schon hier eine Menge Einsatz gezeigt.
Ja, finde ich auch.
Auch wenn ich immer noch nicht glaube, dass er den Oscar eines Tages kriegen wird, aber... Für John Wick ist er gut.
Naja, eben, das passt ja. Und er war ja auch derjenige, der irgendwie 2/3 seiner Dialoge gestrichen hat, damit es dann eben unterm Strich nur noch so wenig war. Und ich meine, das ist ja der Großteil seiner Worte, die er sagt, sind ja nur yeah.
Ja,
stimmt. Yeah. Na, John Wick, wie ist es? Yeah.
Du hast sogar die Stimmlage drauf.
Ja, aber so spricht er doch.
Nicht schlecht.
Naja, der Johnny. Aber wir mögen ihn. Ich find's nur wirklich so lustig, dass die Leute so ausrasten jetzt, weil die machen hier nicht viel anders, außer dass es noch größer ist als jetzt eben im ersten, zweiten, dritten. Ansonsten ist das gleiche Ding. Und die Leute flippen aus, ey.
Ja, ja, hier ist nichts groß anders als bei den anderen Teilen. Ich weiß auch nicht, was hier anders ist und warum der jetzt in der Top 250. Ich habe es ja nicht mitbekommen, wie gesagt, ich finde es komisch, aber gut. Sollen alle ihren Spaß daran haben, wir hatten es ja auch.
Ja.
Also, klar, also in IMDb Top 250 hat er für mich nicht zu suchen, wenn du mich fragst, aber gut.
Ist jetzt eben so wie mit
auf dem neuen Poster wäre dann John Wick 4 draus. So, ja.
Die ersten drei aber nicht.
Nee, die ersten drei nicht.
Nee, ist halt wirklich wie mit The Batman. Hm. Der ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr in den Top 250, war es am Anfang aber auch.
Ja, ist dieser Anfangshype.
Ja.
Naja.
Ich habe nur eben noch nicht so richtig verstanden, warum jetzt gerade bei dem.
Das ist eine gute Frage.
Weil ich weiß noch, ey, als Matt es mir erzählt hat, so dass von seinen Freunden, die da involviert waren, was das für ein Chaos ist. Also, dass die halt auch voll oft am Set dann da standen, niemand wusste, was jetzt gemacht wird. Mhm. Und dann zum Teil hieß es, ja, okay, so ihr erarbeitet jetzt mal eine Choreografie und wir kommen dann morgen wieder. So, also da wurde halt auch, also war halt auch nicht geil geplant und so, weil offensichtlich hatten die mehr Geld zur Verfügung, als sie gebraucht hätten. Weil, also er meinte dann auch, die waren halt auch voll oft wie bei Matrix damals so, lieber im Berghain feiern, als jetzt irgendwie groß was machen.
Okay.
Na, das ist ein bisschen strange.
Ja, der ursprüngliche Plan war ja auch gewesen, John Wick am gleichen Tag starten zu lassen wie Matrix Resurrections.
Ja.
Und das hat man ja doch auch dann um einiges verschoben.
Ja, wäre aber auch eine dämliche Idee gewesen, oder?
Also, die beiden großen Zugpferde von Keanu Reeves, ja, das wäre komisch.
Boykottiert er sich da selbst, also ja. Nee, insofern gut gelaufen, weil das, ich meine, glaube ich, der Film hat keine zwei Tage gebraucht, um sein Budget wieder einzuspielen. Mhm. 90 Millionen gekostet, aktuell steht er bei über 247 Millionen.
Auch wieder ein...
Das läuft.
Eine Plusrechnung.
Ja, ja. Die Leute sind begeistert und wir waren ja auch in einem recht vollen Kino und auch da so gemessen an den Reaktionen, die Leute hatten Spaß.
Ja.
Kommt gut an, das Ding.
Kann man schon als guten Partyfilm bezeichnen.
Und auch wirklich nicht nur Männer im Publikum, ne? Waren echt gut gemischt.
Ja, das stimmt.
Also offensichtlich auch ein Franchise, mit dem Frauen was anfangen können.
Oder halt, die wurden halt von den Männern mitgeschleppt, weil das Pärchen, was neben mir saß, also...
Meinst du?
Sie hat schon öfter auf ihr Handy geguckt als er. Also.
Hä, aber das nehme ich jetzt immer mehr wahr. Und ich habe 5 Handys gezählt, die also von unterschiedlichen Personen, die während des Films gezückt wurden und auf denen die Leute dann wirklich lange rumgedaddelt haben. So. Mhm. Und ich denke, Alter, also was? Du sitzt im Kino und während der Film läuft
Netflix-Publikum.
Machst du auf deinem Handy rum, oder? Hä?
Ja.
Also ich finde es ja schon super nervig, wenn ich dann zwischendurch irgendwie aufs Klo muss. So, da ja, ja. Beeile ich mich schon und die machen aber nebenher was auf ihrem Handy stundenlang.
Bin ich bei dir. Das ist halt so dieses Ding. So. Die sitzen halt zu Hause auf der Couch und gucken Film und checken dann nebenbei irgendwie Instagram und Co.
Ja.
Und das machen das im Kino halt auch. Kino
auch, ja. Und mich nervt's aber schon, wenn mein Blick dann kurz in die Richtung geht, weil ich halt irgendwie einen hellen Screen sehe, ja, vor klar. Mir. So.
Das ist auf jeden Fall nervig, wenn sie das in das Blickhöhe halten und so, definitiv.
Ja. Ja, strange. Aber gut.
Töbelnde Männer. Ja. Können das nicht nachvollziehen.
Komisch. Die Kinonostalgiker hier.
Aber wenn die Breitband-Boys dann, oder wie auch immer.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das war.
Wenn die dann.
Brüder.
Die Breitbandbrüder, genau. Richtig. Wenn die dann ihre TikTok-Challenge ausrufen, dann denken wir uns auch was Besonderes aus. Dann wird es auf jeden Fall spektakulär.
Ja, die Challenge geht auf jeden Fall in die Richtung, dass man die Handys von anderen Leuten nimmt und vorne Richtung Leinwand schmeißt oder gleich kaputt macht.
Oder genau, die Challenge ist so, du nimmst das Telefon von jemandem aus der Hand, reißt es aus der Hand und wirfst es an den Kopf von jemand anderem, der den Handy gerade hochhält. So.
Perfekt.
John Wick, das ist die John Wick Challenge.
Das Problem ist, dass das dann ja jemand filmen muss und der ist dann ja auch mit dem Handy im Kino unterwegs, deswegen ist es eigentlich doof.
Okay, der Letzte überlebt. Das ist derjenige, der filmen muss.
Darf dann pro Vorstellung eigentlich auch nur ein Video geben, weil alle anderen haben sonst was falsch gemacht.
Es gibt nur ein Video, richtig. Es gibt nur einen ohne Kopfverletzung.
Nur ein Handy darf überleben, sehr schön. Ja, apropos, kannst du mir mal erklären, du hast da ja schon währenddessen aufgeschrien und meintest, pah, hier, 5-Card-Draw, das spielt kein Mensch mehr, was ist denn da los? Also in Berlin, im Techno-Club beim Pokern, haben sie dann 5-Card-Draw gespielt.
Ja, ist halt albern, weil das Spiel wird seit 20 Jahren nirgends mehr gespielt.
Ja, und jetzt mal unabhängig davon, dass das eine Poker-Variante ist, die nicht mehr gespielt wird, kannst du mir erklären, was das mit dieser Hand, die dann John Wick, also die Karten, die er auf der Hand hatte, warum das die Kombination eine Deadman's Hand ist. Ich habe das als dieses Wortspiel oder was diese Referenz habe ich nicht verstanden.
Das habe ich mal gehört.
Irgendwo. Weil er
was,
hat ja,
was hat er denn gehabt?
Er hat zwei Asse in Schwarz und zwei Achten in Schwarz und das ist wohl a dead man's hand. Und ich war jetzt zu voll, das zu googeln, weil ich dachte, guess
das ist
das
irgendwas
wissen.
Aus dem Wilden Westen.
Ja, zweifelsohne, aber warum? Also Ass und Acht.
Kann ich dir nicht sagen. Weil weiß ich meine, eben, das ist eben dieses Five-Card-Ding und so, diese Five-Card. Aber womit sich damit aufhat.
Ach so, das klang für mich jetzt unabhängig von der Variante so, dass nee, wenn du beim Pokern ja irgendwie zwei schwarze Asse und zwei schwarze Achten auf der Hand hast, dass das.
Ja, aber zwei schwarze Asse und zwei schwarze Achten auf der Hand kannst du beim Texas Hold'em zum Beispiel gar nicht auf der Hand halten, weil du hast ja nur zwei Karten. Das ist
ja
ein Beispiel.
Deswegen, ja, aber dann könnte es in der Kombination ja trotzdem, könnte die Hand, die du dann spielst, ja trotzdem die Kombination sein.
Ja, aber im Texas Hold'em zählen ja zum Beispiel die fünf besten Karten.
Ja, ja.
Aber und wenn da zwei Ass und zwei Achten dabei sind und dann noch irgendeine Random-Karte, ich weiß nicht, ob das auch noch die Deadman's Hand ist.
Ach so, ist es nicht dann.
Siehst du, okay, das ist genau das, was ich gedacht habe.
Wie?
Ich habe es jetzt gegoogelt.
Ach so.
Die Hand trägt ihren Namen, weil der Westernheld Bill Hickok 1876 bei einem Draw-Spiel rücklings erschossen wurde, als er zwei schwarze Asse und Achten mit einer Dame als Kicker hielt.
Ist das Wild Bill?
Ja.
Ha!
Das ist besagter Wild Bill und ich wusste, es ist irgendein Westernheld, der diese Hand mal irgendwie gehalten hat und es war Wild Bill Hickok.
Mhm.
Und deswegen heißt diese Hand hat Deadman's Hand.
Jeff Bridges, Bahama ihn wieder. Hast du ja letztens erst angesprochen.
Genau. Nicht der Wild Bill, den ich.
Ja, aber in dem Wild Bill war doch auch noch irgendjemand dabei. Also, muss ich mal gucken, weil den Film bin ich nämlich neulich auch noch geschossen. Fand ich so witzig.
Genau, das ist der besagte Wild Bill, den ich dieses Jahr auch noch gucke.
Ja. Okay, ach und weil er mit der Hand erschossen wurde, ist das a Dead Man's Hand.
Ist das die Dead Man's Hand, ja.
Verstehe. Ach so, ja klar, weil der auch von Walter Hill ist.
Weißt du denn zum Beispiel, warum Texas Hold'em Pocket Nines als German Virgins betitelt werden?
Nee, ich weiß bei solchen Begriffen ja gar nicht. Guck mal, genau, weil das Ding ist, der Film war auch, dieser Wild Bill ist auch von Walter Hill und James Remar spielt auch mit.
Ach, ist das ein Walter Hill-Film? Okay, ja. Das wusste ich gar nicht. Und James Remar spielt mit, ja gut, okay, dann hast du ja einige Parallelen.
Ja.
Stehen dann nebeneinander im Regal.
Mhm.
So, jetzt zurück zu den Pocket Ninern.
Nee, ich kenne solche Begriffe nicht.
Kannst dir vorstellen, warum sie German Virgins genannt werden?
Du hast, wenn du ein neuner Paar auf der Hand hast, oder was?
Jetzt spreche ich es mal Englisch aus. Das ist ein neuner Paar.
Ja, Pair of Nines.
Ja, so kann man es aussprechen und dann kannst du die Karten auch einzeln aussprechen.
Die Karten einzeln aussprechen. Nein, nein.
Da. German Virgins. Verstehst du?
Okay.
Tatsächlich.
Ach, wie witzig.
Nein, nein.
Aha. Super.
Gangbang! Ja. Das ist, wenn einer sagt, er hat German Virgins, dann weiß man, okay, der Typ hat Neuner.
Und was dann mit 3-9 ist dann schon deutscher Gangbang.
Für 3-9 gibt es keine Bezeichnung.
Aha. Oh, bei 4-9 wird's erst lustig.
Wie gesagt, meistens zählt ja, also meistens hat man
nein,
ja.
Nein.
Man hat ja bestimmte Bezeichnungen für Hände, die du auf der Hand hältst, so die beiden, weißt du, ja. Diese beiden Kombinationen. Dass die besten 5 zählen, dass man alle 5
ach
dann
so, irgendwie. Ach so, ja, okay. Das kenne ich jetzt wirklich jetzt nur bei von Texas Hold'em geht's dann.
Das kenne ich nur von diesen Deadman's Hand.
Okay. Gibt's da noch andere?
Ja, da gibt's einige, ja. American Airlines sind halt Asse.
Okay. AA. Ja.
Und, was sich so ein bisschen eingebürgert, was totaler Schwachsinn ist. Coco Jumbo.
Mhm.
Ist eigentlich total bescheuert. Ist King Jack, also König und Bube.
Ja.
Obwohl Coco ja mit C geschrieben wird und nicht mit K. Aber irgendwie hat sich das eingebürgert, dass König Bube auch als Coco Jumbo bezeichnet wird, was voll der Schwachsinn ist.
Okay.
Also so eine Sachen.
Witzig.
Ja, da gibt's einige. Mein Pokerkumpel Florian David Fitz könnte dir einiges darüber erzählen, auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht triffst du Karl Dahl auch mal wieder.
Na, den werde ich wahrscheinlich nicht mehr treffen. Der ist schon begraben.
Ja, duh.
Gut, kommen wir zu den Punkten.
Ja.
IMDb 8,4 für John Wick, Chapter 4, Metascore 78, Rotten Tomatoes 8,2, 4,7 gibt es vom Publikum von 5, Euphorie-Level mal 10, Letterboxd 4,1.
Ja. Ja gut, aber wir hatten ja anscheinend auch eine Menge Spaß.
Ja, wir hatten Spaß.
So, wer fängt an? Hast du vorhin angefangen oder ich?
Ich glaube, ich habe freiwillig angefangen.
Dann fange ich jetzt natürlich an. Du hast nichts auszusetzen, hast du gesagt, ne?
Naja, das, was ich auszusetzen habe, ich dir gesagt. Hier, Bill Skarsgård und so weiter.
Ich sag 8.
Schon mal gut.
Wie?
Für mich.
Aha.
Nee, stimmt schon. 8 ist richtig.
8 ist richtig? Okay, cool.
Ich sag bei dir 7,5.
Jetzt muss es sitzen, Guess.
7,5.
Ich bin auch bei 8.
Nein. Ah. Nichts hat gesessen.
Nichts hat gesessen.
Du bist auch bei einer 8.
Ja.
Ja, tatsächlich wieder die gleiche Bewertung wie der erste Teil. Insofern bin ich beim Hype mit bei, weil der zweite und dritte haben von mir eine 7,5 gekriegt.
Beim dritten warst du bei 7,5.
Da war ich bei 7,5.
Ah, okay, also ist das jetzt wieder ein bisschen gestiegen.
Ist wieder ein bisschen gestiegen. Ich hatte hier Spaß. Der war schon geil.
Ja. Ja, jetzt hast du es mit dem letzten Tipp verkackt.
Ach nee.
Ja. 1,5 zu 1. Mann, Guess.
Nichts mache ich richtig. 1,5 zu 1. Ja, gut, aber.
Aber?
Ich habe ja ausgeglichen in der Episode mit Alessandro.
Ja.
Insofern kann ich ja wieder ausgleichen in der nächsten Episode.
Natürlich.
Also im Moment bin ich auf jeden Fall dran. Das ist
noch nichts verloren. Ja.
Das ist nicht dieses 5 zu 0, dass ich sage so, ja gut, vielleicht schaffe ich ja noch ein 5 zu 2. Sondern hier, das ist so, einmal ist das Pferdchen vorne, dann ist das andere Pferdchen vorne. Ja, hier geht noch was.
Ich weiß nicht, wie ich das finden soll.
That positivity. So annoying.
Annoying nennst du das?
Nee, ich finde es ja gut, dass du noch dran glaubst.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du lobst mich noch.
Ja, yeah, ist super.
So, pass auf. Ich weiß, wir sind hier gerade am Abmoderieren, aber ich habe noch was. Mhm. Ich habe hier noch einen Film, den ich kurz mal reinsneaken wollte.
Okay.
Weil das war so eine kleine Mogelpackung. Und ich rede ja gerne über alles, was ich gesehen habe. Und ich habe aus meiner Heinz-Erhard-Box einen Film geguckt. Und dann habe ich gecheckt, okay, das ist ganz komisch, weil erstens ist es kein Langfilm. Mhm. Der war nämlich nach 37 Minuten zu Ende, was mich schon mal gewundert hat. Und dieser Film heißt Geld sofort. Und dieser Film war komplett verschollen und komplett von der Bildfläche verschwunden, weil selbst die größten und härtesten Heinz-Erhard-Fans wussten nicht, dass dieser Film existiert. Der muss irgendwann mal für so ein TV-Special oder was auch immer inszeniert worden sein. Der Film ist aus dem Jahr 1961 und wurde 2014 im Besitz des Regisseurs erkannt, in seiner Privatsammlung. Da wurde das gefunden, nachdem er verstorben ist. Mhm. Und es gab so einen Wiener Sammler, der alle Filme von Heinz Erhardt in irgendeiner Form, alles an Andenken und so, was es da gab und Filme und so, die er jemals gedreht hat, hat er irgendwie gesichert. Mhm. Und ein Sammler, der diese Sammlung komplett aufgekauft hat von diesem Regisseur, der ist dann herangetrieben, meinte, ich habe hier einen Film, der heißt Geld sofort. Und der Typ war sich sicher, dass das ein Film ist, der vielleicht anders genannt wird oder der unter einem anderen Titel vielleicht irgendwo erschienen ist.
Ja, klar.
War es aber nicht, sondern es war tatsächlich ein Film, der nie irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Und der Typ von dieser Sammlung hat aber gesagt, so, also du kannst ihn kaufen, aber ich werde ihn jetzt nicht erstmal vorführen oder dir schicken oder die irgendwie präsentieren, sondern wenn, dann musst du die Katze im Sack kaufen. Und dieser Wiener Sammler hat dann diesen Film gekauft.
Das klingt ja shady.
Und dieser Wiener Sammler hat dann diesen Film gekauft, hat ihn eingelegt und meinte so, Alter, ich habe diesen Film, tatsächlich, den gibt's nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Mhm. Und das ist halt so ein 37-Minuten-Film, wo Heinz Erhardt in so einer Kreditfirma halt irgendwie sitzt, die ihm halt irgendwie anbieten, ihn aus seiner finanziellen Misere rauszuholen, weißt du, indem sie sagen so, pass auf, du kriegst von uns ein Darlehen und es sind auch nicht viele Zinsen und dann kannst du erstmal...
Kreditfirma ist schön. Landläufig auch Bank genannt.
Naja, nee, ist keine Bank, ist so ein privates Kreditunternehmen, die halt praktisch Kredite verleiht.
Ach so, bei so einem...
Bei so einem dubiosen... Okay, ja.
Ein Kredithai.
Das ist keine offizielle Bank, weil spielt im Laufe des Films auch eine Rolle, dass nicht so mit legalen Mitteln.
Macht er dubiose Geschäfte.
Von gehen. Die machen dubiose Geschäfte, ja. Und halt, er ist halt der Kunde, der diesen Kredit dann in Kauf nehmen will.
Okay.
Und macht natürlich immer so ab und zu seine Wortwitze, aber es ist bei weitem nicht so lustig wie seine anderen Filme. Also es ist eher harmlos. Es muss irgend so ein TV-Special gewesen sein, auch wegen der Laufzeit und so. Das ist schon ein bisschen komisch.
Aber geht schon in die ähnliche Richtung mit seinen Witzen und so Tonalität.
Aber bei beiden nicht so charmant und lustig wie seine anderen Filme. Also das ist
hier. Nee, mir ging es nur darum, das war jetzt hier nicht der Versuch, plötzlich was super Ernstes zu machen.
Nee, das auf keinen Fall. Okay. Aber es ist irgendwie so halbgar. Das wirkt wie von so einer Show, dass man jetzt eine halbe Stunde mal so einen Heinz-Erhardt-Film mit einspielt oder so.
Okay.
So ein Feel hat das. Und
weird.
Also tatsächlich habe ich mir noch das Making-of angeguckt. Das geht eine Stunde. Da gibt's nämlich eine Dokumentation darüber, wie dieser Film gefunden worden ist. Da haben sie diesen Sammler interviewt, da haben sie die Tochter von Heinz Erhardt interviewt, die auch nichts von diesem Film wusste. Die hat nur vermutet, dass dieser Film in einer gewissen Zeit halt rauskommen ist, wo Heinz Erhardt auch eine Produktionsfirma gegründet hat.
Ach, okay.
Und selber so ein paar Kurzfilme gedreht hat, die halt eigentlich alle veröffentlicht worden sind, bis auf der hier.
Mhm.
Und also das Making-of war erstens länger als der eigentliche Film und auch interessanter als der eigentliche Film.
Klingt so.
Und ich habe mal die Zahlen rausgeschrieben. IMDb gibt Geld sofort eine 6,8. Bei Letterboxd hat er eine 3,4. Den haben tatsächlich nur 43 Leute gesehen. Ich bin jetzt der 44.
Mensch.
Also sehr elitärer Kreis. Mhm. Und von mir kriegt er eine 4,5. Also der Film an sich ist jetzt nicht der Rede wert. Aber das Drumherum und dass dieser Film einfach mal 60 Jahre verschollen war.
Ja, ganz cool.
Das wiederum fand ich schon recht interessant.
Weißt du, wann die den gefunden haben? Dann sagst du, Anfang 60er, 2014. Ja. Mhm.
2014, 2015 war das irgendwie in dem Dreh. Mhm. Und danach hat sich dann der NDR wohl die Veröffentlichungsrechte gesichert. Mhm. Und die haben den dann praktisch als Deutschlandpremiere, haben die einen Film von 1961 halt zum ersten Mal gezeigt im deutschen Fernsehen. Mit Heinz Erhardt, der ja jetzt nicht gerade No-Name ist.
Abgefahren, 50 Jahre später.
Und 50 Jahre später gab es dann eine Premiere und der hat wohl auch ordentliche Einschaltquoten gehabt. Also da haben einige...
Da kann ich mir vorstellen, wenn das als Debüt präsentiert wird.
Ja. Schon abgefahren.
Oder nicht Debüt, Quatsch, Premiere.
Als Premiere.
Ja.
Geld sofort, ja.
Geld sofort. Mhm.
Kleine Mogelpackung, aber habe ich jetzt auch mal hier untergebracht.
Schön.
Gut. Jetzt habe ich nichts mehr.
Alright.
Dann
sind wir raus.
Bis ihr kotzt, habt ihr wieder ein bisschen Stoff gekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Diesmal auch mit aktuellem Kram.
Diesmal mit aktuellem Kram. Und dann können wir ankündigen, was euch in der nächsten Episode erwartet. Denn da haben wir Kumpel Mo zu Gast.
Mhm.
Und Mo hat sich schon vor einiger Zeit angekündigt und hat gesagt, wenn wir über eine bestimmte Serie reden, dann ist er gerne mit am Start.
Ja.
Wollen wir denn schon verraten, was es ist? Oder wollen wir schon...
Nö.
Vorstellung verraten wir noch nicht.
Nö, reicht ja, dass wir Mo ankündigen.
Wir kündigen Mo an, aber was wir verraten können, ist auf jeden Fall der Auftragsfilm und der Punkteratefilm, über den wir reden.
Ah ja.
Den könnt ihr dann nämlich auch noch gucken. Das ist einmal Pleasantville für unseren Kumpel Udo in Österreich.
Yes.
Und dann haben wir noch als Auftragsfilm Tremors im Land der Raketenwürmer. Für Jens.
Da bin ich gespannt, ja.
Diese beiden Filme besprechen wir mit Mo und dann noch zwei andere Filme, die wir ebenfalls als gemeinsame Rezension aufziehen. Beziehungsweise zwei andere Projekte.
Mhm.
Also es gibt nichts Eigenes diesmal oder nichts Überraschendes, wo der andere nicht weiß, was der andere irgendwie geguckt hat, sondern diesmal viermal gemeinsames Punkteraten kreuz und quer. Das wird interessant.
Mhm. Ja, und mit Mo ist ja auch immer cool. Deswegen, ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Schönen Gruß dahin und schönen Gruß an alle anderen Kollegen, alle anderen Hörer und alle anderen Supporter, würde ich sagen.
Nochmal großen Dank in die Runde. Bis zum nächsten Mal.
Schön gesagt.
Tschüss.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.